laufen wieder.
Endlich.
Endlich. Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Wie du immer. Schön. Wir haben einen neuen Gast.
Ich freue mich.
Ja?
Ja.
Ich auch. Blaze ist da.
Servus.
Wie geht's dir?
Ich bin auch müde.
Du bist
ich
auch müde?
Ich schließe mich wieder an. Ja, ich bin auch auf jeden Fall müde. Ja.
Sehr gut. Das sind die besten Voraussetzungen für einen Stammtisch.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut.
Es muss ja fließen.
Ja, ja, genau.
Wenn es fließt, dann, dann übertönt das jede Müdigkeit, die sowieso vorhanden ist. Von daher. Ja.
Sehr gut.
Ja, hier ist man auch genau richtig, weil hier ist alles entspannt.
Ja, das ist das Wichtigste. Schön entspannt in der Bar sitzen und eine nette Unterhaltung führen.
Jawohl.
Ja, wir haben dich eingeladen. Und ich muss dazu sagen, wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen Musik-Talk machen.
Sehr schön.
Weil du eine neue Veröffentlichung geplant hast und auch hast.
Genau.
Oder schon einige. Du hast schon ein paar Sachen rausgebracht, genau, von den neuen Sachen. Genau. Aber da kommt noch mehr.
Da kommt noch mehr, ja.
Geil.
Da kommen noch mal drei Songs. Somit ist dann die EP praktisch vollendet, sage ich jetzt einfach mal.
Und wir können, ich sag's mal so, um den Leuten, die zuhören, zu erklären, du warst lange weg.
Sehr lange, ja.
Wie lange?
12 Jahre waren's.
Ist es wirklich 12 Jahre?
12 Jahre seit meinem letzten Release, ja.
Krass, okay.
Ja, sehr lange Zeit auf jeden Fall. Passiert
also,
sehr viel.
Ich würde auf jeden Fall gerne auch gleich nochmal auf diese Pause zu sprechen kommen. Meine erste Frage wäre tatsächlich, einfach um so ein bisschen so einen Kreis zu schließen, damit die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, die uns zuhören, verstehen, wie lange machst du Musik? Wir nehmen jetzt mal diese 12 Jahre Pause weg. Wie lange machst du Mucke? Wie bist du dazu gekommen? Und ja, wie kamst du dazu? Das wäre so das Erste.
Boah, ich mache schon sehr lange Mucke eigentlich. Also ich hatte sogar 2001 hatte ich meinen ersten offiziellen Release praktisch. Ja. Habe, glaube ich, 96 angefangen irgendwie zufälligerweise mal zu rappen und habe dann auch angefangen, mehr oder weniger Texte zu schreiben. Das war natürlich alles ziemlich schleppend und ziemlich amateurhaft und Englisch auch natürlich, wie das so bei jedem eigentlich so ist, der irgendwann mal anfängt mit Rap, weil Deutschrap da einfach noch gar nicht präsent war, sag ich jetzt mal. Ja. Oder wir reden jetzt hier von der Ära von Fanta 4. Und,
das war auch so die Zeit, wo du begonnen hast?
Ja, und ja, ungefähr. Also die waren ja sogar noch vorher. Also die waren ja, glaube ich, schon 93 oder sowas, als die da das erste Mal angefangen haben, Mucke zu machen. Oder beziehungsweise als es rauskam. Und ja, ich denke, es war so 96. Ich kann das ziemlich gut eingrenzen, glaube ich, weil ich immer auf das Instrumental von Paparazzi gerappt habe früher. Von Exhibit. Ja,
geil.
Das war ja, glaube ich, Ende 95, 96 irgendwie.
Aber auf Englisch dann noch?
Ja, ja, klar.
Okay.
Es ist unglaublich, wie lang das einfach alles immer her ist.
Ja, das
jedes
stimmt.
Jedes Mal sitze ich hier. Jedes Mal. Und ich sag's auch immer und wahrscheinlich kann es auch schon keiner mehr hören. Aber es ist einfach unglaublich, wie lange manche Sachen schon her sind und wie schnell die Zeit vergangen ist seitdem.
Ja, man merkt es auch heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr so extrem wie früher. Weil kennst du, wenn du früher älter warst und hast dann so Back to the 80s gehört, irgendwie, dann gab es noch die Bravo-Hits von den 80ern und keine Ahnung so. Ich denke, wenn du da in dem Alter warst, wo du zurückschauen konntest, dann hast du gemerkt, wie alt du bist.
Ja.
Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr, weißt du? Aber ja, und so hat sich das halt irgendwie gesteigert und hat mich so dahin getrieben, weiter Musik zu machen. Also es war ganz witzig sogar, weil ich glaube, den Entschluss gefasst habe ich, als ich irgendwann 96, 97 in der Disco war. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ey. Und es da irgendwie so eine kleine Freestyle-Session gab. Ja.
Mhm.
Und ein Kollege von mir, der DJ, meinte dann, ja, ist da noch jemand, der noch rappen will und keine Ahnung. Und da war so ein Kreis, wie so ein Breakdance-Kreis, wie das halt früher war. Ein Kollege von mir hat mich einfach gestummt. Bam! Stand ich in diesem Kreis drin. Und alle, hey, mach mal. Ich so, ach du Scheiße. Aber, ja, dann stand ich da so. Aber der Text von Paparazzi hat halt auch gesessen, weißt du, den hab ich halt einfach gemacht.
Achso,
ich bin einfach rein, hab das Ding gemacht. So, es war ein obergeiles Gefühl. Ich weiß nicht, Leute haben irgendwie gefeiert. Ich fand das ganz, ganz strange auf jeden Fall. Aber das war so das erste Mal, dass ich danach gesagt habe, so, boah, geil, das ist ja voll cool, Alter. Das macht voll Bock irgendwie so, weißt du. Ich meine, danach habe ich halt so, ja, wie gesagt, so stümperhaft, amateurhaft einfach angefangen, irgendwelche Texte zu schreiben, die natürlich corny waren, des Grauens so. Ja, und dann hat sich das irgendwie so dahin entwickelt. So, ich glaube, das erste Mal wirklich in einem Studio war ich 99 bei einem Kollegen, der Rico Lynch, ein Produzent, ein Amerikaner. Bei dem war ich dann mit CJ, mit einem Kollegen von Rapsoul.
Ja.
Und wir waren da und haben gerappt und keine Ahnung, haben da irgendwas gemacht. Und da meinte der Typ auf einmal irgendwie so, ja, aber er ist ja Deutsch und so, ne? Damit kann ich so gar nichts anfangen. So. Ich habe da einen Kollegen, zu dem gebe ich euch mal weiter. Das war Lex Barky.
Geil, tatsächlich, okay, weißt krass.
Du? So, und dann haben wir uns halt kennengelernt und haben da die ersten Songs recorded. Genauso katastrophal, wie das vorher auch noch war, weißt du? Wir hatten auch irgendwo noch einen zusammen, also CJ und ich, den wir vorher bei irgendjemand anderem recorded haben, aber da kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern und es ging auch komplett unter. Und ja, so kamen wir, wie gesagt, zu Lex. Haben da, glaube ich, 3 Songs gemacht, bevor CJ irgendwie dann mehr oder weniger auch abgesprungen ist von der Sache.
Hat er da schon gesungen?
Ja,
muss ich jetzt mal so fragen?
Ja.
Hat er schon?
Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir waren ja früher so, ich sag mal, wie man so salopp immer sagt, so ein Kopf und ein Arsch, weißt du? Also okay. Wo er war, war ich und umgekehrt. Also das war ja immer so. Und wir saßen immer, werde ich auch nie vergessen, in seinem Fiat Ritmo.
Ja.
Die absolute Schrottkarre des Todes. Also sowas hast du noch nicht gesehen. So, ich glaube, du konntest auf dem Boden durchgucken, wenn du die Fußmatte rausgezogen hast, konntest du irgendwie die Straße sehen. So, haben uns tot gekifft da drin. Und er hat immer gesungen. Ich habe immer gerappt. Und ne, so hat es irgendwie alles eins das andere ergeben. Und ja, ich meine, er ist seinen Weg gegangen. Du kennst es besser, weißt du. Du weißt ja genau Bescheid. So,
ab einer bestimmten Stelle wahrscheinlich.
Genau, ja, ja, natürlich. Ja. Und ja, wie gesagt, also dann hat es irgendwie so von da seinen Lauf genommen. Ich hatte damals, also ich glaube, so ein Game Changer war für mich auch damals, als ich habe im HMV gearbeitet, auf der Zeil, kennst du vielleicht noch, ne? Die alten Leute kennen das noch, da gab es WOM und HMV, wenn du früher in die Stadt bist.
Die alten Leute kennen das noch, ja.
Bist du in die B-Ebene gegangen, in den Plattenladen, an genau. Der Hauptwache, dann bist du zum WOM und dann bist du zum HMV und dann hast genau. Du da deine Musik durchgehört und CDs und was rauskam und so und und. Und dann habe ich da unten gearbeitet und es war so die Zeit, in der Napalm rauskam von Azad.
Okay.
Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich Deutschrap interessant fand. So. Mhm. Wir haben auch früher Rolle mit Hip-Hop zum Beispiel tot gehört, aber das war für mich nicht, ja, es hat mich nicht mitgenommen, das Gleiche zu tun, so ungefähr. Ja? Also ja. Das war eine geile Platte, die ist auch ein Klassiker, aber es war doch schon sehr, ah, ich will nicht sagen, so, ne, wenn ich jetzt sage, so Rucksack-Rap, ist das so völlig falsch dargestellt. Ne? Aber es war so sehr deutsch, ja. Also für mich, für meine Verhältnisse zumindest, weil ich halt sonst nur irgendwie Berührungspunkte mit der Ami-Musik hatte, so, ja. Und dann stand ich da unten in dem HMV und dann kam Napalm und mir ist die Kinnlade auf den Boden gefallen. Ich dachte, boah, was ist das? Ey? Unglaublich, ja. Und dann habe ich so. Frech wie ich bin, bin ich, glaube ich, in den 3. Stock. Und dann habe ich erstmal mit Lex gesagt, oh, hast du das gehört? Wie ist das? Oh ja, geil, wie macht man sowas? Ja, oh ja, Samples, du brauchst Klassik. So, alles klar, okay. Dann bin ich auf der Arbeit in den 3. Stock, habe 5 Klassik-CDs geschort. Weißt du, ich meine, und bin zu ihm gegangen und gemeint, hey, mach mal, weißt du, ich meine,
hier sind die Samples.
Shop das. Ja, ja, Mann, hier sind die Samples, wir müssen sowas machen. Und ja, dann haben wir halt. Dann haben wir das ausprobiert. So, ist recht, recht funny gewesen auf jeden Fall. Ja.
Geil. Ey, das hat für mich gerade eine ganz neue Perspektive aufgemacht an der Stelle. Also ich weiß ja, dass du und CJ, also, dass ihr schon sehr, sehr lange kennt. Mhm. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass ihr, also ich wusste schon, dass ihr irgendwie immer zusammen auch musikalisch ein bisschen am Start wart, aber dass es damit zusammen oder gemeinsam begonnen hat, wusste ich tatsächlich nicht. Geil.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch, er hat mich bei unserem ersten gemeinsamen Auftritt hat er mich sitzen lassen. Wir hatten irgendwann so in irgendeinem Jugendhaus oder sowas hatten wir einen Gig, den hat uns ein Kollege damals klargemacht, der irgendwie einen Disco hatte oder was. Und da stand ich da, top vorbereitet natürlich. Mit einem zwinkernden Auge sage ich das jetzt. Ja, und habe gewartet auf den CJ. der ist nicht aufgetaucht. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Nee, Mann, ich kann das nicht machen. Also, okay, geil. Also ich hoffe, der ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich meine,
ich
das ist so. Ja, aber wir haben echt immer zusammen geflasht auf jeden Fall und haben irgendwie zusammen gevibed und haben versucht, da irgendwas zu machen. So. Ich meine, wir waren jetzt beide nicht so tief in der Materie drin, dass wir jetzt sagen können, ey, wir haben zusammen über viele Songs gemacht. Wir haben halt irgendwie, waren halt irgendwie auf ein paar Songs zusammen,
ja,
die wir mehr oder weniger so salopp dahin geschissen haben, sage ich jetzt mal, Entschuldigung. Aber so ist es irgendwie gelaufen. Also die Wege haben sich ja dann auch irgendwann getrennt. Ein bisschen später allerdings. Also ich muss sagen, er ist auch ein großer Teil davon, dass das alles weiterging. Wir haben das ja beide nicht wirklich ernst genommen. Ja. Und irgendwann war die erste Berührung mit Lex war dann auch irgendwann ist so im Sand verlaufen. Ja.
Es war ja.
So, er hat produziert, ich habe versucht, da ein bisschen was zu machen. Dann haben wir halt 2, 3 Songs gemacht und irgendwann hat sich das wieder so ein bisschen verlaufen. Und CJ hatte damals mit einem anderen Kollegen von ihm auch Musik gemacht und kam dann irgendwann wieder und hat gemeint, ja, wir waren in Hamburg und haben da mit ein paar Jungs connected und waren in einem Studio und ich so, okay, cool. Und dann habe ich irgendwann gemeint, so, ja, wie sieht's aus? Also ne, so Studio und Hamburg klingt ja alles fett und so. Und so, ja, komm halt mal mit. Ich so, ja, okay. Bin ich da mitgegangen und habe die Jungs dann kennengelernt und hatte sogar noch, furchtbar, ich bin ein furchtbarer Typ. Ich hatte so eine Beats-CD von Lex dabei noch, ja. Von diesen ganzen Samples, die wir da gechappt haben und haben da ein paar Beats gemacht, die waren nice zu der Zeit, aber ich meine, und so wie ich dann war, unterwegs war, habe ich da so diese Beats aufgelegt und ja, wer hat denn die produziert? Und ich. Ich meine, ich habe das gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe noch nie an so einem Teil gesessen, weißt du.
Ja.
Oh ja, fett, mach mal. Da stand so ein komplettes Studio halt einfach, ne. Ich so, ja, kein Thema, so, weißt du. Hab mich da hingesetzt und hab 3, 4 Beats gebastelt, weißt du, so einfach so ein bisschen rumgeklimpert und ein bisschen Drums hingelayert und so. Und ja, eigentlich witzig so. Und von da sind CJ und ich eigentlich immer Hamburg zurück, Hamburg zurück, Hamburg zurück, andauernd. Bestimmt, keine Ahnung, ein halbes Jahr, bevor wir ein weiteres halbes Jahr oder länger sogar, weiß ich gar nicht mehr, dahin gezogen sind und waren halt die ganze Zeit ständig da vor Ort. Es ist aber auch nichts passiert und ja, ich habe ein paar Songs gemacht, er hat ein bisschen rumgesungen und es hat sich aber auch wieder alles irgendwo in Luft aufgelöst dann, ja. Und der Typ, dem das Studio aber gehörte, hat mich irgendwann zur Seite gezogen und hat gemeint, hör mal zu, ihr kommt nach Hamburg zurück, die ganze Zeit, ja, und ey, ich muss auch dazu sagen, der Typ hat das auch gesponsert praktisch, ja, der hat das auch finanziert so ungefähr. Und hat dann gemeint, so, ey, was hältst du denn davon, wenn ich dir das ganze Zeug gebe, ihr macht euch ein Studio in Frankfurt auf und macht da euer Ding, weißt du? Hab ich gemeint, ja, heftig. Aber ich wusste auch zu diesem Zeitpunkt, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann da ein bisschen rumklimpern, aber im Großen und Ganzen daraus wird nichts fruchten, weil ich nicht der Typ bin, der sich hinsetzt und produziert oder recordet oder keine Ahnung, sondern ich wollte halt der Typ sein, der rappt. So, ja. Und das war der Moment, an dem Lex wieder ins Spiel kam. So. Dann habe ich so gesagt, okay, warte mal kurz, ich habe da einen Typ, der robbt das. Ja. Ich bin angerufen, habe gemeint, ey, hör zu, so und so sieht's aus. Ich bin in Hamburg, bla bla bla, komm mal hierher, ja. So, ja, okay. Ist da hingekommen, hat sich auch kurz geschlossen mit dem Typ auf jeden Fall, haben sich sehr gut verstanden, wir haben da ein bisschen gekickt und ja, so schnell ging's. Wir haben wirklich einen Truck gemietet, haben das Equipment rein, haben uns hier ein Studio hingestellt so, und eben man sieht, was jetzt draus geworden ist. Das war eigentlich original so dieser Move, ja. Also daraus ist alles andere, was danach kommt, entstanden. Ob es jetzt ich bin oder ob das Lex ist oder ob es echte Musik war oder die, ne? Alles ist so von diesem einen Punkt, glaube ich, war so der Anfangspunkt, wo es wirklich hieß, so, okay, ab da war die Sache auch ernst. So. Also da ging es darum, hey, wir zahlen hier Miete, wir haben ein Studio, wir müssen jetzt arbeiten. So, ja?
Ja.
Und dann ging das so, ja, dann ging es los eigentlich.
Wir haben noch einen Gast hier, der am Nachbartisch sitzt. der aber jetzt gehen muss. Aber der uns gerade unterbricht, weil er uns das geheime Zeichen gegeben hat, dass er jetzt den Stammtisch verlassen muss. Aber es ist schön, dass du auch da warst, Jackson.
Hey. Immer gerne.
Jetzt das Mikro ist offen für dich. Nee, ganz kurz, stimmt. Du bist auch Gast in einer Folge von Sigis Bar.
Ja,
yeah,
ja. Yeah.
Du bist wahrscheinlich eine Woche nach dem Blaze dran. Aber schön, dass du da warst.
Ja, hey, danke.
Er war die ganze Zeit extra ganz leise und wollte nicht stören. Aber wenn du möchtest, darfst du jetzt die Bar verlassen.
Okay.
Aber
ja, ich will erst noch mal wissen, warum er überhaupt hier war.
Achso, stimmt. Ganz du darfst kurz sagen, warum du hier warst. Aber sprech kurz vielleicht in dieses Mikro hier rein.
Ins Mic kurz.
Am besten in das.
In das Mic, in das Mic. Ja, ich bin wegen Blaze hier. Wir arbeiten in der letzten Zeit ziemlich viel zusammen. Fototechnisch, videotechnisch. Und heute habe ich einfach mal von ihm ein paar Promo-Shots gemacht. Und ja, aktuell sind wir ein kleines Team, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Arbeiten hart zusammen und da kommen noch ein paar Sachen. Auch gerade die drei neuen Sachen, die er angesprochen hat bezüglich seiner EP. Und ja, deswegen bin ich hier und muss jetzt eigentlich genau deswegen gehen, weil ich die Location klären muss und ausspähen muss. Und
ja,
Settings
muss was schaffen. Ne? Schaff was.
Ja, wollte ich gerade sagen, während wir hier so entspannt in der Bar sitzen und nur reden, musst du was arbeiten?
Blaze, ich weiß, wo dein Auto steht.
Dann arbeite mal was, dann arbeite noch schön. Die Leute werden auch von dir eher eine Folge hören. Da haben wir auch sehr viel über dich und was du so machst gesprochen.
Ja, bis sie geschnackt haben.
Können wir jetzt quasi hiermit auch anteasern. Und das Schöne ist, dadurch, dass ihr beide ja zusammenarbeitet, wird, glaube ich, Blaze auch nicht böse sein, wenn du gerade seine Folge
crossed,
ja.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ist alles nur.
Ist ein entspanntes Gespräch, genau.
Ist alles nur gut gemeint. Für guten Zweck.
Für den guten.
So. Der gute Jackson ist gegangen.
Jawohl.
Genau. Ich wollte an der Stelle noch kurz erwähnen, der hat. Aktuell ist ein Song von dir draußen, der Intro heißt.
Genau.
Zu dem es ein Video gibt. Es ist noch ein anderer Song draußen, zu dem gibt es aber kein Video, ne?
Korrekt, genau.
Und für den Song Intro hat Jackson auch das Video
gemacht. Genau,
ne?
Ja.
Genau. Also wir haben ja mit ihm auch schon gesprochen. Die Folge wird auch noch rauskommen. Da hat er auch so ein bisschen über seine Arbeit erzählt. Deswegen war es ganz lustig, dass er kurz,
ja, auf jeden
kurz
Fall.
Da war. Ja, auf gut, es gibt immer so ein paar Gäste, die kurz rein und raus gehen. Und
ja, so ist es in der Bar.
Ja, mal einen kurzen trinken und dann sind die wieder weg. Der muss ja auch arbeiten.
Genau.
Wir kommen zurück auf diese ganze Studionummer. Du hast gesagt, genau, dann, das heißt, das Studio war dann in Frankfurt, für das ihr das Equipment
wir waren erst ein bisschen außerhalb von Frankfurt eine ganze Weile. Es war auch super entspannt, so, weil es halt, wie gesagt, also außerhalb auf dem Land war. Es ist so kein Mensch hingekommen. Wir konnten da echt einfach hart arbeiten. So. Also wir waren da wirklich nächtelang und haben gemacht und gemacht und gemacht. Und sind von da dann an die Galluswarte. Waren ungefähr eineinhalb Jahre waren wir an der Galluswarte und sind dann ans Kaiserlei ins Studio. Also da, wo ja auch ganz viele andere ihr Studio haben. So.
Waren wir ja dann auch am Ende.
Genau, also, ja. Und da, von da, ja, das, ja, da ist eigentlich alles passiert. Ja. Also, ja, witzig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Das war
vor allem, weil sich für mich gerade so, ja, was, ich will jetzt nicht sagen Kreis schließt, aber wenn ich dann überlege, so wenn man, also Leute, die den Namen jetzt nicht kennen, können gerne mal Lex Barky googeln.
Ja, Mann.
Ja, genau, googelt ihn gerne.
Da wird es ein paar Treffer geben.
Da wird es ein paar Treffer geben, genau.
Ich denke auch, ja.
Der aber ja tatsächlich damals auch viel Beats gemacht hat.
Genau, ja. Ne,
aber mittlerweile eigentlich nur noch Mastering
gemacht. Ja, nur noch Mix und Master.
Mix und Master gemacht, genau. Und ja, wenn man jetzt euch drei, sag ich jetzt mal, nimmt, dann gut, CJ, Werdegang, kann man auch googeln oder ich kann es erzählen, aber heute nicht. Und dann auch dein Werdegang, ne, am Ende.
Ja, ja,
so.
Ja.
Aber du bist dann irgendwann schon, ja, was heißt Solo? Also klar, wenn man dich jetzt googelt oder versucht, also man findet ja einiges auf YouTube von den alten Sachen von dir auch oder auch so im Netz irgendwie, bist du dann auch irgendwie schon Solo unterwegs gewesen, ne?
Ja, also die die Nummer war schon so, also ich krieg das manchmal, manchmal ist es schwierig, das einfach Zeit, so die Timeline nochmal zu setzen von dem Ganzen, ja, aber zu dem Zeitpunkt, als wir, halt wie gesagt, dieses ganze Zeug genommen haben und hier halt was aufgebaut haben, war CJ eigentlich schon mit euch, ja. Ja. Also das war schon, das müsste sich so ziemlich genau überschneiden eigentlich. Das unterschneidet sich, ja, korrekt. Also das war so, ich kann mich daran noch erinnern, so diese Rap-Soul-Zeit war die Zeit, in der wir das erste Studio aufgebaut haben. So, also da war er praktisch ja wirklich schon raus da, ja. Und ja, von da sind wir dann unseren Weg gegangen, so ungefähr. Wie gesagt, 2001 war so meine erste Single, die da damals rauskam. Ungefähr zum gleichen Zeitraum habe ich im Hausener Weg hier in Rödelheim bei TDS im Callcenter gearbeitet.
Krass.
Hab da mit Jonesman connected. Ja, das,
aber hat nicht CJ auch nochmal kurz da gearbeitet?
Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht.
Also ich weiß noch, dass CJ auch nochmal, also zumindest zum Anfang, also als das bei uns losging, weiß ich, dass CJ auch in einem Callcenter gearbeitet hat.
Jeder hat da gearbeitet.
Ja, jeder. In irgendeinem Callcenter. Also,
Wir haben auch
in einem Callcenter gearbeitet. Genau. Das waren andere, aber ja, stimmt.
Ja, irgendwie war das so, jeder hat da gearbeitet.
Die
so
großen Gefühl. Karrieren werden in einem Callcenter gebaut.
Genau, ja. Also ich habe auch immer schön da halt den Hörer praktisch auf die Seite gelegt und habe irgendwie noch weiter geschrieben und an Songs gefeilt. So eine ganz witzige Angelegenheit eigentlich.
Geil.
Lang hat es natürlich nicht gehalten, aber ich meine, ja, wie gesagt, ich habe da mit Jonesman connected und wir sind halt von da auch irgendwann ins Studio gegangen, die ersten paar Songs gemacht und es war gar nicht so lange später, bis Fick dich wirklich passiert ist. So.
Ja.
Das erste Mal, also es ging von der Zeit an eigentlich recht schnell. Ja.
Ja. Ja, Fick dich, also Song von Jonesman an der Stelle, ne?
Genau, ja.
Genau. War auch so, ja, zu unserer, relativ zeitgleich zu unserem,
ja,
ja, keine Ahnung, rauskommen oder so, dass man uns auf dem Schirm hatte. Was mich interessieren würde, weil du auch gerade die Arbeit im Callcenter erwähnt hast, hattest du eine Phase, wo du von der Musik gelebt hast oder leben konntest oder war das nie so wirklich?
Ja, man möchte immer sagen, ja, boah, das hat voll furchtbar gut hingehauen, aber nein, das war immer ein Kampf.
Ja, okay.
Ja, also das war immer ein extremer Kampf eigentlich. Also ich kann das nicht von mir sagen, nee. Ist natürlich schade, natürlich, man wünscht sich das. Ne? Das ist natürlich das, auf was man hinausarbeitet. Aber gerade zu der Zeit, wenn man mal zurückdenkt, was war Deutschrap zu dieser Zeit eigentlich? Ja, also niemand wollte das. Das war komplett blockiert, so von allen Enden. Kein Media-Outlet wollte so, oh, Deutsch, nee, Mann.
Ja.
Es gab dann noch die paar Hip-Hop-Seiten, sag ich jetzt mal, damals war es, glaube ich, noch MC.com und Rap.de und ich glaube, da gab es noch nicht mal 16 Bars oder so und Hip-Hop.de und wie die alle heißen, sowas gab es da schon irgendwie, aber großartig von Deutschrap wollte davon ja eigentlich nie jemand was hören. Und dann auch noch das Spezielle, was ich damals gemacht habe, was ja schon gleich so diesen Sound gefahren hat, diesen Ami-Sound, der mir ja immer vorgeworfen wurde dann damals. Ja, ich, oh, das ist voll der, so Clubmusik und ach, voll der Ami-Abklatsch und oh, was war es immer so. Oh, müssen diese Anglizismen sein, kann man denn nicht Deutsch, ja, das war ja immer so, ne, das war ja komplett blockiert, so, da wollte ja eigentlich keiner von was wissen, so. Also zumindest war das mein Gefühl, also ich kann da natürlich nur von mir sprechen.
Ja, was ich traurig finde an der Stelle, wenn man sich dann die ein oder anderen Kommentare durchliest bei Songs, die auf YouTube zum Beispiel sind, war für mich so, dass, wenn ich das so durchlese, genau, also was du sagst, hast du auf jeden Fall recht, ne? Das halt hieß so, oh, nee, komm, das braucht man gerade nicht oder das ist ja ein Abklatsch.
Genau, genau.
Aber die ein oder anderen Stimmen sagen dann auch immer so, er war seiner Zeit voraus.
Hör ich ganz oft, ja.
Ne, ist so, gell?
Also, ja, ich will mir jetzt nicht irgendwie, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon.
Das habe ja auch ich gesagt.
Bitte?
Das habe ja,
ja, nee, aber du weißt ja noch gar nicht, was ich sagen will.
Okay.
Aber ich glaube schon auch, Also es gibt Songs von mir, die ich damals gemacht habe, die du heute noch klar gehen würden. Also ja, bin zumindest ich der Meinung davon. Ja. Ja, also es ist so, du würdest es vielleicht gar nicht merken. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an mein Karma-Album von 2009, ja,
ja.
Ich gebe Gas, Autotune-Hook des Zorns, ja, damals Autotune, bla bla bla. Ne, es würde noch funktionieren. Es ist genau das, was heute eigentlich so jeder hören möchte. So. Und wo sich jetzt gar keiner mehr drüber beschwert. Ja.
Wahrscheinlich bräuchte man vielleicht heutzutage einen anderen Beat.
Vielleicht.
Ne? Aber am Ende wäre es dann doch zeitgemäß wieder.
So, ne? Ungefähr, ja. Also, ja, ich höre das schon ab und zu. Fühle mich auch ein bisschen geschmeichelt, wenn ich das höre. So, ja. Um Gottes Willen. Ja, ich sag da jetzt mal. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie so hinstellen, als würde ich das komplett ignorieren. Aber ja, ich meine, ja, ist schon seltsam, ja.
Ich kann mich auch noch erinnern, weil du es auch gesagt hast, in Bomb früher oben, ne?
Ja.
So, da war eine kleine Ecke mit Deutschrap. Genau. Das war gerade so ein Fach oder so. Da habe ich mir dann auch immer meine CDs dann rausgeholt. Aber das war auch so das, wo dann das so ein bisschen stattgefunden hat. Das war auch teilweise so ortsgebunden, mhm. Ne, mit dem Frankfurter Rap,
genau, ja.
Oder,
ja, ja.
Oder die DJ-Mixtapes, die dann die da waren oder so. Aber es war wirklich halt, wenn du diesen riesen Wom im Kopf hast oben, mhm. Die Älteren unter uns. Nee, aber dann hast du diese kleine Ecke. Also Hip-Hop ging eigentlich so.
War gut, war okay, gut sortiert eigentlich. Ja.
Aber das war wirklich so ein kleines Fach und es war auch nicht so, wie man es bei anderen hatte, so der Name des Künstlers und dann dahinter die Alben, sondern es war halt so Deutschrap und dann halt alle
ABC.
Alben.
Ja,
genau, ja, dahinter. Da ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, ja.
Okay, du bist auf jeden Fall, also du hast ja, ey, ich muss am Ende sagen, wir müssen es jetzt nicht hier komplett aufrollen. Wer sich dafür interessieren sollte, wird da schon fündig, was du alles getan hast in dieser Zeit.
Ja.
Aber irgendwann war es vorbei, sag ich einfach mal so, ne? Also gefühlt für.
Ja.
Oder ja, gefühlt für einen Fan, sag ich jetzt mal, ne? Der dich verfolgt hat, war es dann vorbei.
Ja, es war schon mal vorbei vorher eigentlich. Also, okay. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die erste Single, die ja auch sehr klubbig war und sehr, ja, bouncig, sag ich jetzt mal. Die hieß ja witzigerweise sogar noch Bounce, ja.
Ja.
Wie gesagt, 2001. Ich werde auch nie vergessen, als ich damals, ich glaube, es war das gleiche Jahr sogar, auf dem Sound of Frankfurt gespielt habe. Irgendwie am Brunnen in der Mitte, ne? Abends um 22 Uhr, 23 Uhr, keine Ahnung.
Ich überlege gerade, war das die gleiche Zeit? Nee, war aber ganz kurz.
Die waren eigentlich immer da.
Ja, ja, aber wir hatten ja, also ich hatte einmal einen Auftritt mit Jan zusammen, da gab es Rapsoul eigentlich noch nicht. Oder das war kurz davor. Da waren wir noch als Dreckskind und Pechvogel.
Mhm,
und
der ja, kann ich mich erinnern. Ja.
Und da waren wir auch am Brunnen. Aber war das das letzte Jahr von Sound of Frankfurt?
Ich bin mir nicht sicher. Warst? Das war 2000 oder das war 2001. Ich glaube, 2001 war das letzte Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
Ja.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Da müsste ich nochmal auf diese Karte gucken, diese witzigen Backstage-Karten.
Die ja, immer hast du die noch?
Ich habe die noch. Ja, geil. Ich habe das aufgehoben auf jeden Fall.
Sehr gut.
Aber ja, es war eins von beiden auf jeden Fall. Und ich tendiere dazu, dass es 2001 war, weil wie gesagt, da die Single 2001 rauskam.
Ja.
Und ich mich noch erinnern kann, wie ich da auf die Bühne bin so, und Leute mich angeguckt haben wie ein Auto. So, ah, so was macht der da? Was ist das? Was ist denn das für ein Sound? So, das war so ganz seltsam. Und dann, wie gesagt, ich meine, es war immer so diesen Ami-Film habe ich ja damals schon irgendwie gefahren so und verfolgt. So. Das hat mich immer ein bisschen abgegrenzt von allem anderen, glaube ich. Und dann gab es halt, wie gesagt, schon mal eine Zeit. Nach dieser Single habe ich dann 2004 mit Kizuno ein Mixtape gemacht. Mit, glaube ich, 22, 23 Songs oder sowas, die er dann gemixt hat. Und danach habe ich schon mal die erste Auszeit genommen. So. Und das war einfach so eine Auszeit, wo ich drauf eingegangen bin, was mir so an Kritik widerfahren ist. Ja. Okay. Also es war wirklich so, Leute sagen immer, ich gucke nicht, was die im Internet schreiben. Aber natürlich guckt man, was die im Internet schreiben. Ja, ich gucke natürlich darauf, was kriege ich für ein Feedback, auch damals von Hip-Hop-Magazin, Juice, Backspin und so weiter, die haben mich halt auseinandergenommen. Also das war immer so, oh Gott, was ist das, braucht kein Mensch und. Ja, es war ganz schlimm.
Wobei ich gerade ganz kurz sagen muss, zu der damaligen Zeit, das ist ja kein Vergleich, also ey, ich muss jetzt echt rechnen, aber gab es da YouTube schon?
Nein.
Nein, ne? Also gab es da keine Kommentare? Das heißt, die Kritik, die dir entgegen gekommen ist, war dann von Hip-Hop-Magazin und
von... Ja, oder von Foren. Damals war
Foren,
ja
viel stimmt.
Noch, in,
ja,
viel, okay, viel noch in Foren und so.
Okay,
und halt, wie gesagt, so die paar Printmedien, die es gab, die es halt aufgegriffen haben, so.
Ja.
Und da war schon schlimm. Und mich hat das beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen habe ich damals schon, wie gesagt, nach diesem Mixtape als 2-4 mir gedacht, okay, ich nehme mich mal kurz zurück. Mhm. Ich überdenke nochmal das, was ich da gerade tue. Und ich passe das halt ein bisschen an das, was ihr vielleicht eigentlich eher hören wollt. Ja? Eigentlich bin ich nicht der Typ, der das machen würde, weil ich eigentlich das machen möchte, auf was ich Bock habe. So. Aber
ja,
es hat mich gefuchst auf jeden Fall. Und für mich war das so ein okay. Ich zeig euch, dass ich das auch kann, so dass es euch gefällt. Ja. Und das war so ein bisschen eine kleine Gap eigentlich zwischen dem Mixtape und dann wirklich meinem ersten Album bei Echte Musik, wo ich ja auch dann nichts großartig released habe zwischendrin. Und da habe ich mich echt ein bisschen, da habe ich hart gefeilt eigentlich. Also da war ich wirklich in so einem Modus, wo ich hergegangen bin und jeden Tag recorded habe, jeden Tag Songs geschrieben habe. Vieles natürlich abgefallen, ja, aber als es dann im Endeffekt dazu kam und wir gesagt haben, so, okay, wir machen das aber echte Musik, ich bin da mit dabei und ich bin da an Bord und hey, mach ein Album, ja, dann war ich so, okay, dann waren da bestimmt 3-4 Nummern, die vorher schon da waren, die ich jetzt mitgenommen habe auf das Album, aber den Rest habe ich dann eigentlich frisch geschrieben und dann habe ich auch wieder gemerkt, als es darum ging, das Album zu promoten, dass viele gesagt haben, oh, der schon wieder und oh, schon wieder sowas und bla und blub, ja. Und ich dann aber, nachdem das Album rauskam, schon gemerkt habe, dass das sich ganz schnell geändert hat. So. Dann war es schon eher das Positive. So, oh, pff, oh, wow, da geht was. Gutes Album, keine Ahnung. Ja? Also mir war diese Zeit da schon wichtig, mich ein bisschen zu finden. Ein bisschen mich auch einzustellen auf das, was wir hier halt machen. Ja? Mhm. Und ein bisschen auch in die Richtung zu gehen, die Rap-Szene hier halt ausmacht. Ja. Also wenn man mal guckt, wenn ich jetzt von dem Mixtape spreche, da sind einfach Sachen drauf, die waren für deutsche Verhältnisse jetzt nicht unbedingt relevant zu dem Zeitpunkt. Also ich habe irgendwelche Down South Banger genommen von P. Di Pablo oder sowas, die ich dann darauf gemacht habe. Oder ja, so, was weiß ich, was war Lean Back oder was noch drauf war. Okay, den jetzt mal außen vor, weil es einfach ein Kracher war und immer ist, weißt du.
Aber okay, ganz kurz, um es zu verstehen. Also auch für die Zuhörer, die es nicht wissen. Bei dem Mixtape hast du auf Beats gerappt, genau, die es schon gab von,
teils,
in
teils,
dem Fall Ami-Songs.
Teils, teils. Also okay, es waren so,
okay,
Beats von Lex dabei, ja, okay, und auch, aber ja, Mixtape. Klar. Ich wollte halt wirklich ein Mixtape haben. Also ja, es war auch zusammen gecuttet und gescratched und dies, das. Also man konnte das eigentlich so an einem Stück laufen lassen. So, mir war es da schon wichtig, dass es ein Mixtape war. Ich wollte das. Und ja. Das war so die erste Auszeit, die ich da eigentlich genommen habe, um mich ein bisschen neu aufzustellen.
Aber du hast während deiner Auszeit ja trotzdem Musik gemacht.
Also das war
keine Auszeit
von
der Musik, sondern eher so von der Öffentlichkeit.
Genau, ja, also einfach vom Musikreleasen. So. Ja, ich wollte einfach feilen. So. Ich wollte gucken, okay, wie perfektioniere ich das, was ich da mache? Wie mache ich es salonfähig? Wie finde ich diesen Spagat zwischen dem, was mir persönlich gefällt und dem, was andere vielleicht eher wollen oder ne, von mir vielleicht auch verlangen? Das habe ich darin eigentlich gemacht. Also es war wirklich so ein Feilen. So, es war immer gucken, was macht man.
Und wie ist es, also würde mich interessieren, die Songs, wo du gesagt hast, die hast du von vorher schon mitgenommen. Also die älteren Songs, die ja dann eher auch noch wahrscheinlich waren wie vorher. Oder waren die schon auch so in die Richtung? Weil die Frage ist, eher hat sich dann die Zeit auch so ein bisschen die Zuhörer haben sich die dann weiterentwickelt oder hast du dann halt eine andere Richtung eingeschlagen? Das wäre so nochmal.
Nee, aber ich glaube, das war ein bisschen was von beidem, weil die Zuhörer sich auch weiterentwickelt haben, weil die Produzenten sich auch immer weiterentwickelt haben. Also die Producer war für mich so, wenn ich das von außen betrachtet habe, waren die Producer immer ein Stückchen weiter als die Rapper damals. Also Producer haben sich immer gern angelehnt an dem, was gerade in war. Jetzt sprechen wir von einem Zeitraum, sage ich jetzt mal von 2004 bis 2008 oder was. Da war schon, da ist schon 50 Cent passiert, da ist schon, sage ich jetzt gerade, Lean Back passiert oder sowas. Also richtige Ami-Riesen-Hits, ja. Und damit hat sich, glaube ich, auch der Sound verändert. Auch viel von Produzenten, die einfach diesen gleichen Weg gegangen sind und auch geklungen haben oder klingen wollten, wie Amerika geklungen hat, ja. Und das war, glaube ich, auch ein Stück, das mir ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil ich einfach picken konnte von diesen Leuten. Wenn man jetzt mal guckt, M3 Noid, die, was war noch zu der Zeit damals, Brisk Fingers und lauter solche Producer, die Lex Barkey auch, ne, jetzt mal abgesehen von dem, was er für mich gemacht hat, aber sein Sound war auch ein anderer Sound. Definitiv. Wieder, ja.
Also bevor er aufgehört hat, ich sage es einfach mal, aufgehört hat, Beats zu machen und sich dann dem, was er jetzt macht, vollständig gewidmet hat, muss ich auch für mich sagen, um an der Stelle kurz zu erwähnen, ich habe ja auch unsere Musik produziert und ich habe mich ja auch, wenn ich jetzt für andere Produzenten sprechen würde, klar haben wir uns orientiert an dem, was ist gerade geil oder was klingt irgendwie geil. Genau. Und ich muss sagen, der Lex hat immer auch Sachen gemacht, die extrem modern waren oder die halt wirklich so klingen, wo man sagt, krass, das könnte ein, eigentlich bescheuert zu sagen, das könnte ein Ami-Beat sein.
Genau,
ne?
Aber es ist so, zu dem Zeitpunkt musste man halt echt noch so denken, weil es so war, ja. Also, das würde heutzutage niemand mehr sagen. Nein. Niemand würde jetzt noch sagen, oh, das klingt aber wie ein Ami-Beat. So,
also heutzutage ist es glücklicherweise, muss ich auch sagen, auch für Produzenten aus Deutschland, soweit, dass die Amis sagen, okay, krass, was die Deutschen machen, so, ne?
Genau.
Zum Beispiel.
Also die Deutschen haben sich ja damals, meiner Meinung nach, immer gerne auch an französischer Musik bedient. Das auch, Franzosenmusik war auch immer krass. Also das war immer, die Beats, die hatten, waren schon immer so, boah. Also da hat es gescheppert einfach so. Und ich denke, dass viele Producer halt nach Frankreich geguckt haben. Wenn die nicht nach Amerika gucken wollten, dann haben sie nach Frankreich geguckt. Und deswegen waren für mich immer die Producer irgendwo ein Stück weiter. So. Man musste eigentlich immer gucken, dass man dem Producer hinterherkommt als Rapper. Ja. So. Und das war so eine Nummer, die natürlich, wie gesagt, die hat mir, glaube ich, ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich ja sowieso einen anderen Sound fahren wollte und einen anderen Sound gemacht habe. Und dann die Producer auch viel diesen Sound gemacht haben, war natürlich für mich klasse. Bounce Brothers zum Beispiel auch. Ja. Immer super dope gewesen, was die produziert haben.
Ja.
Und auch sehr, Bounce Brothers, bouncig, ne? Es war clubbig, man hätte es locker in den Club packen können oder sowas. Und dadurch sind dann solche Sachen halt auch entstanden, wie dann Christina zum Beispiel, was ja dann war so ein richtiger Clubbanger, will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon sehr clubbig und mit diesem Techno-Element drin, das eigentlich war. Es war was, was halt, glaube ich, bis dato noch nicht wirklich da war. Ich muss dazu sagen, andere haben das auch vor mir probiert. Ja? Tifla und Jalil, wenn man überlegt, damals, die haben ja auch clubbige Musik gemacht, schon 2-3 oder sowas, wo es auch ein bisschen in eine andere Richtung ging. Aber gezogen hat das halt gar nicht.
Nee, stimmt. Was ich ganz kurz noch an der Stelle sagen wollte, um mal auch einfach eine Lanze für auch am Ende auch für dich zu brechen, was ich schade finde, dass du hast vorhin davon gesprochen, dass die Kritik von, ich sage einfach mal, Hip-Hop-Medien, die es damals gab, und da reden wir ja nicht über jetzt aktuell YouTube-Kommentare oder sonst was, ne, sondern über irgendwelche Foren, wo sich Leute auserkoren fühlen, Musik zu kritisieren und Künstler zu kritisieren oder Produzenten zu kritisieren, dass man sich davon beeinflussen lässt, dass sogar du auch sagst, ne, krass, ich wollte mir eine Auszeit nehmen oder ich habe mir eine Auszeit genommen, um zu gucken, dass anscheinend das, was ich gerade mache oder das, was deine Vision ist, nicht so richtig umsetzen zu können, weil es anscheinend keinen Anklang findet. Wo ich mich halt heute frage, so, okay, wo ist jetzt keine Ahnung, wo ist MZ.com?
Genau,
und das Forum und die ganzen Idioten, die da reingeschrieben haben, wo ist, okay, Hip-Hop.de gibt's
auf YouTube wahrscheinlich.
Die sind auf YouTube und das sind die ganz Schlauen, die heute dann ja, die großartigen Kommentare schreiben, wo ich mir halt am Ende denke, so, wie schlimm, also klar, einmal, wie schlimm ist das, dass man damit einen Künstler am Ende auch beeinflusst? Und ich verstehe das voll. Also ist ja bei uns auch so gewesen, ne, wenn du, wobei es zu unserer Zeit auch keine, zum Glück keine großen Kommentarspalten gab bei YouTube, weil wir auch nicht auf YouTube großartig stattgefunden haben, die du dir natürlich als Künstler schon durchliest. Und klar lässt du dich beeinflussen, wenn die sagen, keine Ahnung, was ist das für eine Scheiße oder das klingt so wie das oder das. Dass es irgendwie einen beeinflusst in seiner Arbeit oder in seiner Kreativität, vollkommen klar. Aber andererseits denke ich mir so, okay, wo sind die alle? So, ne, jetzt bist du wieder hier, machst wieder Musik und am Ende ist so dieses, ja, ist so, ne, am Ende.
Ja, vor allem.
Ey, scheiß drauf.
Feiern also, im Endeffekt, ja.
Ist echt so.
Feiern dir das auch auf einmal das, was früher halt nicht gefallen
ist. Das ist der Knackpunkt, ja. Genau. Das ist ja das, was immer angekreidet wurde. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ja. Es ist so dieses, oh, du kannst doch nicht, diese Anglizismen, das habe ich immer ganz oft gelesen früher irgendwo. Anglizismen, muss man denn Englisch mit Deutsch? Dieses Denglisch ist furchtbar und, weißt du? Ist gar nicht wegzudenken heute aus Rap. Also, wenn du dir jetzt mal die Tracklist anguckst von irgendeinem Deutschrap-Release, der jetzt rauskommt, weißt du, dann sind, also du denkst, das ist ein Ami-Album. So. Die Songs heißen ja alle dann, ohne jemandem zu nahe zu treten, aber Emotions oder bla, oder, weißt du, was ich meine? Also es ist so, das ist dann jetzt einfach nicht mehr schlimm, weißt du, so. Das war früher aber halt super, super verrufen. Aber warum? Das ist genau das, was du sagst. Wo sind die? Weißt du, früher waren das diese Original-Hip-Hop-Heads, die halt...
mich triggerst du damit hart, wenn du sowas... Ich sag dann so, pass auf, setz deinen Rucksack auf und halt die Fresse.
Ja, aber es ist so. Weißt du, wenn also du so drüber nachdenkst, so, diese Medien haben damals... So, die haben damals gerne fettes Brot gehört, ja? Das war für die Hip-Hop. So ja, alles, okay, was nicht so geklungen hat, war, ja, das braucht man doch nicht. Und wir sind nur in Deutschland und... Hier macht man halt sowas nicht. Hier macht man nicht in Clubmusik und keine Ahnung, weißt du? Ich meine, das ist halt so ein... Ja, es ist auch ein Trigger für mich, weißt du? Klar, weil ich ja derjenige bin, der da stand und hat praktisch diese Schellen kassiert damals, weißt du? Ich meine,
ja, so. Und vor allem der sich hinsetzt und sagt so, okay, krass, hier weht mir irgendwie ein Kritikwind entgegen und du überlegst selber als Künstler so, oh, mache ich irgendwas falsch oder muss ich irgendwas ändern? Weißt du, so...
Ja, aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt, das zu ändern, sondern ich wollte die Mischung finden.
Ja.
Ich wollte halt das finden, was für mich funktioniert, weil für mich war immer klar, ich kann das nicht machen, ohne dass ich es geil finde. Also, weißt du, sonst hätte ich mich einfach hingesetzt und hätte halt, hey, ho, keine Ahnung, weißt du, ich meine, hätte ich halt auch Nordic by Nature gemacht, so, super.
Ja.
So, jetzt mal so dumm dahingesagt, weißt du, aber das habe ich ja nicht, sondern ich habe einfach für mich einen Mittelweg gefunden, um zu sagen, ey, das ist ein Sound, den ich geil finde, weil wenn du jetzt Christina anguckst, okay, dann wem habe ich mich denn unterworfen damit zum Beispiel, ja?
Ja.
Sondern, nee, ich habe genau das gemacht, was ich die ganze Zeit gemacht habe, ich habe einen Club-Hit, einen Club-Banger genommen, so, habe einen Party-Song draus gemacht, der wieder diese Anglizismen drin hat, ja, aber ich habe ihn halt so gemacht, dass mir irgendwie dann doch keiner mehr ans Bein pissen kann, weil er sagen muss, ja, okay, aber der Song zieht schon irgendwie.
Ja, genau.
Ja, das ist so dieses Mittelding-Treffen einfach so. Ich habe versucht, da so schon so einen Nerv zu treffen. Ja, genauso wie mein Nerv getroffen wurde, war dann für mich so der Ehrgeiz so, alles klar, du sagst, ich kann, alles klar, warte ab. Du kriegst von mir. So ungefähr, ja.
Also ist auf jeden Fall am Ende trotzdem eine sehr gute Einstellung. Aber es ist ja auch so, wenn du überlegst, okay, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, du willst oder musst unbedingt einen radiotauglichen Hit schreiben.
Das war nicht die Intention.
Bei dir nicht, ich meine nur allgemein, es ist ja auch so ein bisschen dieses, ne, dass man sagt, okay, damals war es ja so, okay, findet man im Radio statt, findet man auf MTV, Viva statt, so weiter und so fort.
Genau.
Wobei ich da sagen muss, das sind ja noch so, ich sag mal große Ziele, wo man sagt, damit ich da stattfinde. Klar musst du irgendwie ein Genre bedienen oder eine gewisse Hörerschaft bedienen, um dort stattzufinden.
Genau.
Aber dass man sich am Ende mit irgendwelchen, Arschlöchern in irgendwelchen Foren rumschlagen muss, die meinen, weißt du, ganz am Ende, okay, weißt du was, wenn du so viele Tipps und Ideen hast,
mach doch selbst.
Dann mach doch selber Mucke.
Ja, das machen die auch. Das waren ja alle
Rapper.
Das waren alles selber gescheiterte Rap-Karrieren, die du da liest.
Du hast gerade gesagt gescheiterte, genau. Ich wollte gerade fragen, wo seid ihr denn heute?
Genau.
Das wäre meine Frage gewesen.
Das sind alles selbst gescheiterte Rap-Karrieren, die du da liest.
Also, was ich auch noch schlimm daran finde, ist es halt, dass immer die sowas zu sagen haben, und dran rumzukritteln haben,
ja,
dann praktisch die Mehrheit spiegeln, was es vielleicht ja gar nicht ist, aber trotzdem so großen Einfluss hat. Ja?
Richtig, ja.
Und das finde ich halt immer schlimm. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen weg, aber das ist so, wenn du in Urlaub fährst und guckst dir halt irgendwie eine Hotelbewertung an, dann hast du auch immer die, die daran rummeckern, weißt du? Und dann kommst du selber, ich erwische mich dabei auch, also ich kann das auf eine gewisse Weise nachvollziehen, auch kommst du immer ins Denken und denkst so, oh, okay, da war es vielleicht nicht so cool. Obwohl nur 2-3 Leute geschrieben haben, obwohl da 1000 Leute waren, so, ne?
Vorurteile.
Und, ja, genau, und dann hast du dieses...
Ja, genau, 1000 Leute waren da.
Ja, oder mehr. Drei schreiben irgendwas und du machst dir Gedanken über die drei Leute, die da irgendwie so einen Blödsinn schreiben. Genau. Und dann ist das jetzt mein Urlaub. Dann kann ich immer noch entscheiden, mache ich das oder nicht.
Genau,
aber bei dir ist es, sage ich mal so, ja, deine Leidenschaft. So, du, das genau, ist dein, genau, das, was du machen willst. Und die haben darauf Einfluss. Es ist so, als würde jemand von außerhalb kommen und sagen, ich mache meinen Job nicht richtig. Und dann fängst du dir an, Gedanken drüber zu machen, obwohl ich eigentlich meinen Job vielleicht gut mache, bis auf die paar, die es halt nicht cool finden.
Und du fragst dich ganz kurz, wer ist dieser Mensch, der dir sagt, du machst deinen Job nicht richtig und überlegst dir so, am Ende musst du überlegen, warum sagt dieser Typ mir, ich mache meinen Job nicht richtig, der hat doch gar nichts mit meinem Job zu tun. Ja. Oder wenn du sagst, gescheiterte Rap-Karrieren, okay, was willst du mir erzählen, Junge? Du
musst ja auch mal so sehen. Das Witzige ist ja daran, wenn du jetzt sagst, diese drei Leute, die das Hotel schlecht bewerten, das ist ja nichts anderes, wie wenn du jetzt, sag ich jetzt mal einfach, ich nehme jetzt mal das Mixtape von mir und sag, ey, da sind 23 Songs. Du nimmst dir ja auch nur die vier raus, die dir nicht gefallen und sagst, ah, was ist das für ein Rotz.
Ja, ja.
Aber du siehst ja gar nicht, dass da immer noch 18 andere sind, in denen ich ja auch ganz anders unterwegs bin. Ja? Also meine Leidenschaft war ja trotzdem immer so, auch ein Lyriker zu sein. Ja?
Ja.
Das ist ja das, was unsere Gegend auch ausmacht hier. Dieser deep Rap, weißt du, so dieses von der Seele schreiben. Ja? Das haben wir ja auch schon immer gemacht. Das hat ja schon immer hier stattgefunden. Und das habe ich ja auch am laufenden Band gemacht. Das war ja auch überall da. In dem Fall habe ich das ja sogar noch nicht mal auf diesen Songs getan, was mir immer vorgeworfen wurde. Ja. Weißt du? Weil diese Songs, die ernst sind und deep sind, sind 100% von A bis Anfang bis Ende Deutsch. Da ist das, da passiert das nicht, weißt du?
Ja.
Aber dann pickst du dir die 4-5 Songs aus, die du nicht magst, weil der Beat ist viel zu down south für damalige Verhältnisse oder der Englischanteil ist dir zu groß oder wie auch immer. Ja, dann pickst du dir die raus und das sind genau die, die auch in den Foren landen und sagen, oh, das ist aber kacke.
Ja, die anderen schreiben auch nicht.
Genau, aber dass ich auf 18 anderen Songs eigentlich mehr oder weniger meine Skills dann beweise, sage ich jetzt einfach mal, und sage, okay, guck mal, das ist auch was ich tue, weißt du, das fällt dann irgendwie wieder flach so, weißt du, das ist halt auch ziemlich interessant zu sehen dann, weil, ey, da kann mir ja, glaube ich, auch keiner was vormachen, also ich kann schreiben, ja, also ich kann schöne, diepe, melancholische Sachen schreiben, die Sinn ergeben und die halt, ne, die berühren können, so, aber das ist immer so unter den Teppich gekehrt worden, so, in dem Fall halt. Das ist halt dann auch so eine Sache, wo du dann denkst, okay, warum hängst du dich jetzt auf diesen paar Sachen auf? So?
Macht man leider, ne?
Ja, irgendwie. Ist so. Und es ist auch, wenn wir von Hip-Hop-Medien sprechen, ja, habe ich auch ganz oft gemerkt und ich wusste das aus einem bestimmten Grund ganz einfach, wenn ich eine Rezension gelesen habe, zum Beispiel in der Juice oder in der Backspin, dann stand da immer irgendwas, wo ich genau wusste, so, ey, du hast das gar nicht angehört.
Ja, ja.
Safe. Du hast nicht gehört. So. Du hast nicht hingehört. Also ich mache jetzt einen Song, der heißt Daddy, über meinen Sohn. Ja?
Mhm.
Und lese dann in der Review, er hat da einen Song über seinen Vater geschrieben. So, ja, na, dann erzähl mir doch. Weißt du, ich meine, dann bist du doch derjenige, der den Song nicht gehört hat. So,
oder nicht verstanden.
Ja, nee, aber ich spreche am Anfang von dem Song mit meinem Kind.
Ja.
In diesem Song.
Ja.
Von Anfang, von erster Sekunde ab. Und dann schreibst du als Hip-Hop-Medium, ja, er macht einen Song über seinen Vater. Ja, okay, also dann, weißt du, was soll ich dir jetzt sagen? Wer von uns beiden hat jetzt seinen Job nicht richtig gemacht? So, weißt du, ich meine? Und das, sowas zieht sich halt auch durch. Und dann weißt du auch genauso, ey, du bist da gar kein Thema. So. Die speisen dich einfach so, ja komm, ich schreibe eine Rezession, weil das Ding ist halt gerade rausgekommen, wir müssen das jetzt irgendwie machen. So. Whatever,
weißt du? Und das Schlimme daran ist, dass das trotzdem Gewicht hat.
Ganz genau.
So, jetzt reden wir ja auch wieder über die Zeit, ohne, sag ich mal, gut Foren und so weiter, aber darum, das hat ja damals auch dann jeder gelesen. Ne? Das genau. waren ja die Medien und das.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hatte damals Gewicht, weil die Leute das gelesen haben, um zu sagen, höre ich mir das Album ganz oder genau. die EP an oder nicht oder den Song an.
Ich weiß noch, wir haben das früher uns auch immer alles angeguckt und du hast ja dann auch
klar.
daraus gesagt, okay, was weiß ich, Sterne, Kronen oder sonst irgendwas und dann ganz sagst du, genau. okay, dann höre ich mir das an oder genau. das ist nicht. Gut, wir waren damals so, wir haben trotzdem immer irgendwie alles gehört, ne? weil. Wir auch vielleicht auch damals schon wussten, ne? wir hatten ja auch unseren eigenen Geschmack und so genau. weiter. Ne? Aber trotzdem, da gibt es ja viele, die sich halt dann davon leiten lassen. Und das ist halt, das finde ich halt echt hart,
das ist fies,
dass
ja.
du mit sowas ja. dann konfrontiert bist und du musst da positiv stattfinden, um überhaupt genau. stattzufinden. Ne? Und das überhaupt vielleicht genau. ein Wurm in diese Kiste da reinzukommen.
Ja.
ja. Und so. Und das ist halt.
Und das ist ja auch noch der Knackpunkt an der ganzen Sache. Die Art und Weise, wie du früher Musik konsumiert hast. Heute sagst du, ja, okay, aber. Keine Ahnung, das Cover gefällt mir. Ich gehe mal kurz auf Apple Music oder auf Spotify und ich höre halt doch mal kurz rein. Egal, ob da steht, ob es scheiße ist oder nicht. Aber früher musstest du dich in die Bahn setzen, musstest in die Stadt fahren, ja. musstest den Kopfhörer aufziehen, musstest eventuell noch warten, musstest dir das Album anhören, weil ne, es ja, gab höchstens dann, ein Snippet davon genau. irgendwie, weil das war so, wie wir damals Musik vermarktet haben. So, du hast erstmal ein Snippet gemacht und hast es von mir aus nach 2006 auf YouTube veröffentlicht, so, aber ja. ansonsten gab es das ja gar nicht. So, dann hast du dich, musstest du dich daran richten, was dieses Medium sagt mhm. und musstest auch wirklich Eigeninitiative ergreifen, um überhaupt das Ding anhören zu können. So, entweder du hast es dir gekauft oder du hast es im Laden angehört, aber es gab für dich nicht die Möglichkeit, jetzt einfach schnell mit deinem Handy wie heute zu sagen, hey, lass mal kurz checken. Keine Ahnung, Cover gefällt mir, sieht cool aus, hör ich mir mal an.
Ja, oder auch so, einfach ein Song, komm 30 Sekunden reinhören. Hm. Kostet mich ja nichts, außer ein bisschen Zeit.
Genau.
Finde ich gut, okay, cool. Ich glaube auch, dass so ein bisschen diese Zeit, ich hoffe es auch manchmal, dass diese Zeit von, wie soll ich sagen, von Bewertungen sich beeinflussen lassen oder von Bewertungen lesen, so ein bisschen vorbei ist. Klar macht's auch manchmal wieder ein bisschen schlecht, dass es sehr, sehr schnelllebig dadurch mhm. geworden ist. Aber stimmt. ich glaube, dass durch diesen schnellen Zugang es schon auch manchmal cool ist, dass auch Künstler oder auch Leute entdeckt werden, die vielleicht unbemerkt bleiben würden Fakt, sonst. Ja. Oder eben, weil sie eine schlechte Rezension irgendwo bekommen, wo man sagt, ah nee, okay. Wobei ich auch sagen muss, damals war es so, wenn irgendeine Single Platz 1 geht oder irgendein Album 1 geht, war da so dieses, oh, wow, das ist ein 1, da muss ich mal reinhören. Mhm. Ne? So. Oder dann höre ich mir das an. Und jetzt ist es auch so, so ein bisschen ist es für mich auch so, wenn irgendwie ein Song sehr, sehr viele Streams zum Beispiel auf Spotify hat, ist es für viele leider auch schon der Garant dafür, so dieses, ah, das muss ja gut sein, weil es viele Klicks hat. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, weil es, ja, hat sich ja so ein bisschen geswitcht, so dieses, jetzt wird so Wert darauf gelegt, wenn etwas viele Klicks hat auf YouTube oder viele Streams hat.
Ja, oder bist in einer Playlist drin.
Oder bist oder in der Playlist so, ja. drin, dann muss es ja gut sein, also hör ich mir an.
Genau.
Ja, das läuft automatisch. Ne?
Oder es läuft automatisch, genau. Das ist auch so ein bisschen schade, aber zum Glück muss ich gestehen, dass außer bei, glaube ich, YouTube, wo man ja noch Kommentare schreiben kann. Ich bin froh, dass sowas auf Spotify zum Beispiel oder auf anderen Musikmedien nicht gibt, dass ja, das da noch schon. Irgendwie jeder kommentieren kann und seinen Senf dazu geben kann.
Ja, das stimmt.
Das
ja.
ist so. Ich erwische mich ja selber oft dabei, dass ich mir irgendwie einen coolen Song anhöre oder anschaue, ein Video auf YouTube. Jetzt wie auch bei deinem Song und mir dann halt Kommentare durchlese. Mhm. Und ich mir dann so nach 3 Minuten denke, so, okay, ich höre auf zu lesen, weil ich will. Also das ist nicht mal mein Song. Aber es ist ein Song, den ich gut finde. Und ich möchte diese Kommentare nicht lesen.
Ja, der macht ihn dir kaputt. Wenn
ey, diese wäre. Kommentare machen mir nicht den Song nicht kaputt, weil ich finde ihn ja gut, aber ich denke mir dann so, oh, okay, das ist Zeitverschwendung.
Also, du kriegst ja, einfach einen Hals auf die Leute, finde ich.
Ja, genau, du kriegst einen Hals auf diese Idioten, die es schreiben, ja.
ja ich das weiß nicht, ich so. Frage mich auch jedes Mal, haben die Langeweile? Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, weil wie oft gibt es Leute, die halt das gut finden und es halt nicht dann Daumen hoch drücken oder ey, keinen Kommentar halt schreiben. Es gibt die Leute, die machen das. Es gibt auch genug Leute, die das machen.
Ja.
Und das ist dann auch irgendwie gut. Aber es ist diese Mehrheit, die muss irgendwie ihren Frust oder irgendwas loswerden bei sowas. Weiß ich nicht.
Ja, ist halt einfach. Ist halt das Internet, ja. ist anonym.
Ja.
Du ey, bist kann nicht in der Position, wo du jemandem mal ins Gesicht sagen musst, so, ja, das ist nicht ja, cool, genau. was du da machst. Ja. Ja.
Ich kann da ein kleines Zitat an der Stelle bringen aus einem Podcast Folge 3.
Ja, und da habe ich auch gerade dran gedacht.
Mit Moses,
ja.
der gesagt hat, dass wenn ein neues Video von ihm erscheint, auf 3P-TV, was man ja dann, also das ist ja der quasi der Channel. Gibt es so die ersten, also gibt es prinzipiell immer mindestens 3 bis 5, die einfach erstmal Daumen runterklicken. Und er hat gesagt, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten.
Ja,
jetzt,
klar.
Genau, in dieser Stimmung, jetzt, so wie wir in der Bar sitzen. So. Und genau das ist halt das, wo ich denke, so, okay, ich meine, klar, ey, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du gerne einen Daumen nach unten
klicken. Safe, natürlich, ja.
Und wenn du eine Kritik äußern möchtest, was dir nicht gefällt, die irgendwie
konstruktiv
ist oder Hand und Fuß hat, dann schreib das gerne rein. Aber ansonsten halt doch einfach bitte die Fresse so. Klick's an, hör's, Daumen hoch, Daumen runter, auch okay. Ansonsten hör's einfach, also hör's nur, mach sonst nichts, aber lass auch diese Kommentare, lass es weg.
Also ich weiß nicht, vielleicht gehe ich jetzt von mir aus, ja, aber und das haben wir auch immer, sagen wir auch immer zu unserem Podcast, wir finden es immer cool, wenn jemand das hören möchte. Wenn er es nicht hören möchte, soll er jemand was anderes hören. Und das ist ja auch das Schöne, du hast ja so viel Auswahl.
Richtig,
und dann kannst du, dann klick doch was anderes an. Ich meine,
genau, dann drück doch noch 30 Sekunden Stopp, mach einen anderen Song an und lass es.
Ja,
genau. Aber schreib doch nicht darunter, ja, das finde ich jetzt nicht so gut, weil irgendwie mir gefällt der Beat nicht und irgendwie finde ich es nicht gut, dass der jetzt in deinem Fall so viele Anglizismen benutzt oder dass er das, also halt einfach die Schnauze.
Ja, dann hörst du die falsche Musik.
Dann hör einfach was anderes.
Ja, genau. Nur
so, lass es einfach bitte. Ich habe an der Stelle ein Zitat aus dem aktuellen Song Intro, den man auch auf YouTube finden kann.
Die kann man, ja.
Mit einem sehr schönen Video. Ich
gerne Kommentare.
Ich habe mir so viele Kommentare nicht durchgelesen. Mit einem sehr schönen Video von dem Gast, der auch noch kommt. In dem Fall Blackpaint.
Blackpaint, ja.
Genau. Und ich hoffe, ich bekomme es zusammen. Du hast geschrieben, schizophren, halbseitig traumatisiert. Jede Minute, die vergeht, hat die Spuren radiert.
Richtig.
Jetzt wäre meine Frage. Es klingt ja so ein bisschen nach, das ist schon... Okay, wir müssen auch darüber sprechen, dass das ist der erste Song nach dieser sehr langen Pause von dir, der wieder jetzt quasi rausgekommen ist.
Ja.
Mit dem du dich zurückmeldest.
Genau.
Es klingt ein bisschen nach, dass es schon einen gewissen, ich sage es einfach mal so, Seelenschaden hinterlassen hat.
Sicher.
Diese Phase? Oder,
ja.
oder dieses, okay, war der Seelenschaden, dass die Musik nicht den Anklang gefunden hat, den du dir gewünscht hättest? Oder war das einfach, dass okay, ich sage es jetzt mal ganz, ganz dumm, der Erfolg ausgeblieben ist? Wenn man es so formulieren darf, kann.
Klar, Frustration spielt da eine große Rolle auf jeden Fall.
Ja.
Weil man arbeitet ja auf dieses Ziel hin. Und wie ich gesagt habe, wir haben wirklich uns den Arsch aufgerissen eigentlich damals. Wir haben so viel gearbeitet, wir waren so viel im Studio, wir haben so viel gemacht. Und dann einfach nicht zu passieren, ist Frust. Also jeder, der was anderes sagt, verarscht sich selbst, ja. Also das ist eine frustrierende Situation, wenn du merkst, so, ey, okay, da geht gar nichts, so, weißt du? Also da gibt's ein paar Leute, die finden das geil, die kaufen's aber nicht. Dann gibt's ein paar, die kaufen's, der Rest saugt sich das, von denen hörst du ja gar nichts. So, damals war das ja noch ein Riesenthema hier, was weiß ich, Rapid Share, Torrent, whatever, weißt du? Und dann spielt Frust natürlich eine große Rolle bei der Sache, so, das ist ganz klar.
Und ich muss dazu sagen, auch ich habe mir auch diesen Satz oder dieses Zitat rausgepickt aus deiner Strophe, weil ich das selber sehr, sehr fühle. Ne? Mhm. Also zumindest diesen Satz fühle ich sehr, weil ich auch eine gewisse Phase hatte. Also es gab ja irgendwann auch bei uns mal so ein Ende, sage ich es einfach mal, ne?
Ja.
Wo halt irgendwie, ich sage es einfach mal, meine Musikkarriere vorbei war. Mhm. Also zumindest was den Rap-Soul-Part betrifft.
Ja.
Deswegen war das so ein Satz, der mich sehr berührt hat oder den ich vielleicht auch mehr verstanden habe als vielleicht ein normaler Hörer, der sich jetzt nicht so ein direktes Bild von deiner Laufbahn macht oder von deiner Karriere macht oder sowas. Deswegen habe ich das sehr verstanden, deswegen habe ich mir den Satz rausgepickt. Und deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie du das... Ja, wie du darauf kamst, diese Zeile zu benutzen oder diesen Satz zu schreiben. Aber wie du gerade gesagt hast, ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Dass
es ist Frust. Also die, Ja, ich weiß nicht. Ich mache das gerne, gerade bei solchen Sachen, dass man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss. Und von dem her breche ich den auch vielleicht einfach mal kurz runter. Ja, schizophren, halbseitig traumatisiert. Der Song ist letzten Juni passiert, ja.
Also ein Jahr her schon? Nein.
Ja, doch.
Doch, krass, okay.
Ich sage es jetzt einfach mal so. Also diese Schizophren ist für mich so diese zwei Gesichter, die ich halt habe als normaler Typ und als dieser Rap-Typ, der halt einfach so ja, dafür brennt, ja, aber vielleicht das gerade halt nicht getan hat, sondern halt diese andere Seite von mir, diese andere Seite von mir einfach dargestellt hat oder ausgelebt hat, ja, so diese ganz normale Seite, die spießige Seite, die jeder andere halt auch tun muss, um irgendwie Essen in den Kühlschrank zu bringen, ja, das war ja, genau. So diese Schizophrenie, wo ich einfach sage, so, hey, das ist das, was ich machen will, aber das ist das, was ich machen muss, so ungefähr, ja. Halbseitig traumatisiert stammt ganz ehrlich davon, dass das genau die Zeit war, wo wir diese ganzen Black Lives Matter Diskussionen gehabt haben. George Floyd, ich Mischling bin, ja, also schwarz-weiß, meine schwarze Seite war traumatisiert von dem, was da passiert, halbseitig traumatisiert.
Okay.
Jede Sekunde, die vergeht, hat die Spuren radiert, war dann wieder der Switch zur Musik, wo ich dann sage, okay, jede Minute, die ich nicht hier bin und Musik mache, bist du immer weniger. Du findest immer weniger statt, immer weniger Leute kennen dich. Morgen kennen dich weniger Leute als gestern, weil du einfach halt immer weiter weg bist und immer weiter Abstand gewinnst zu diesem ganzen Musikding, das da passiert, so weißt du. Also das ist so der komplette Breakdown von dieser Zeile eigentlich so. Aber es nimmt nichts weg von dem Frust, der eigentlich herrscht, weil ich fange ja an mit Schizophren. Ja, das war für mich so dieses, hey, boah, ich blute dafür, was ich hier gerade tue, ja. Aber es ist halt nicht mein Job, in Anführungszeichen.
Ja, ja, genau.
Weißt du?
Das aber ich glaube, das war auch das, was ich rausgehört habe, sag ich mal so.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja.
Aber vielleicht auch, ja, keine Ahnung, also da spreche ich jetzt halt nur für mich, weil ich es halt vielleicht auch anders fühlen kann, ne, oder in dem Fall anders fühlen konnte, weil ich halt, ich sag es einfach mal, Ähnliches erlebt habe und ja auch eine Zeit lang von der Musik gelebt habe oder leben konnte und das halt irgendwann vorbei war. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte so, okay, krass, ja, ich verstehe das. Und gerade wenn man es dann kombiniert mit irgendwelchen Kommentaren, die schreiben, ey, Blaze war seiner Zeit voraus und Blaze hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient oder es ist ein Künstler, der eigentlich, sagen ja auch viele, ne, die Musik feiern, die sagen, ey, das hätte eigentlich größer werden können oder auch müssen.
Ja.
Und wenn man das dann auch liest oder auch wahrnimmt, ne, und dann halt merkt, dass man halt eben nicht so stattgefunden hat, wie man sich es vielleicht erhofft oder gewünscht hätte, verstehe ich das vollkommen. Das
ist auch wirklich, also diese Zeit war, die Zeit vom zweiten Album war die reinste Katastrophe eigentlich. Also das war ja gerade so wirklich, also wo gar nichts ging. Ja, das war so kurz vor Haftbefehl, sag ich jetzt mal so, einfach mal von unserem Kreis zu sprechen. Sollte das Album eigentlich auch erst 2010 rauskommen. Nur wir haben es nicht geschafft, nach dem Sampler, der ja glaube ich auch 2009 kam, noch ein anderes Album irgendwie zu machen. Deswegen kam Jones dann irgendwann und meinte so, ey, ein Album kannst du? Ich so, ja, normal. Ja, wie lange habe ich Zeit? Oh ja, ich bräuchte es in 4 Wochen.
Okay,
safe. Alles klar, let's do it. Weißt du? Ja. Also vier Wochen von ich bringe ein Album raus zu fertig abgeben, waren 4 Wochen eingeplant. So. Ich hatte keinen einzigen Song. Es ist passiert, weißt du? Das Ding war da. Und das war vielleicht auch noch so die Überfrustration. Weil du weißt selber, wie es ist, wenn du 4 Wochen hast, es waren 18 Songs, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht.
Das hätten wir niemals geschafft. Muss ich sagen. Sorry. Aber.
Du hast 4 Wochen Zeit, du hast noch nicht mal Beats gepickt oder sowas. Ja. Weißt du? Ja, klar, da fliegt immer was rum, was man cool findet und was du irgendwann mal bekommen hast. Aber passt es? Ne? Gibt es einen roten Faden, dies, das? Man macht sich ja über sehr viel Gedanken, was das angeht. So. Es waren 4 Wochen. So. und 4 Wochen von einem Punkt Null. Und ich selbst an mich dann auch noch so diese Erwartung gesetzt habe und sage, okay, ich nehme nichts mit, was da noch ist, was ich jetzt irgendwie noch von vorher hatte. So, ich mache jetzt ab Punkt Null so, alles klar, let's work, weißt du?
Ja.
Komm, wir gehen ins Studio, wir machen. Und das war ackern, die ganze Zeit. Ja, schreiben, recorden, ne? Was weiß ich, Features einsammeln noch. Das war ja auch noch sowas, weißt du, was, du weißt selber, wie lange sowas dauert manchmal, ja, bis irgendjemand dann um die Ecke kommt und sein Feature-Part abgibt, so. Und das halt alles in 4 Wochen und danach siehst du die Zahlen von dem Album und denkst, Alter,
für was?
Für was habe ich mir das gegeben, so?
Plus, du hast zu der Zeit auch halt normal gearbeitet, ne?
Nee. Zu der Zeit nicht.
Ach nein, okay, nee, krass.
Nee. Wow, okay. Also ich konnte dann schon jeden Tag wirklich reinhauen, so was das angeht. So, aber
ja gut, aber 4 Wochen ist trotzdem sehr, sehr...
Ja, es ist sehr, sehr sportlich, knapp. Ja, auf jeden Fall.
Sehr sportlich, ja.
Und ja, wie gesagt, das war dann, ich glaube, es kam im September. Ja, genau, im September. Und im Dezember des gleichen Jahres habe ich dann gesagt, ey, weißt du was, nee, Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Nerv mehr dafür. So.
Ja.
So, das war wirkliche Frustration, die da aus einem rauskommt, so, weißt du? Und ich meine, 8 Monate später oder sowas kam Haft sein erstes Album bei uns raus. Und ja, die Kurve ging steil nach oben, was Deutschrap wieder anging. So, weißt du? Aber ich war für mich so raus, so, ich hatte abgeschlossen. Ich meine, nee, Mann, ich will nicht mehr. Das war echt so. Ja, es war schon heftig. Und es war auch das erste Mal, als das Album rauskam, lief es so schlecht bei uns allen, dass wir im Dezember unser Studio aufgegeben hatten.
Okay, krass.
Und wirklich ausgezogen sind zum 15.12. Und es das erste Mal war, seitdem ich diesen Anruf damals getätigt hatte und gesagt habe, hey, Lex, wie sieht's aus? Lass da was machen, indem ich kein Studio hatte. Ich hatte kein Zuhause. So musikalisches Zuhause, ja. Mhm. Und das war für mich so ein Frust, ja, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. So. Ich habe dann, ich glaube, kurz nach Weihnachten oder sowas, kurz mal die Sachen gepackt, mal nach Amerika abgehauen, so ohne ein Wort zu sagen, zu irgendjemandem. Und das wiederum hat so einen Keil zwischen mich und Lex damals getrieben. So, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber das war für mich nicht die richtige Zeit, das zu machen, was ich damals getan habe. Weißt du, also ich war da nicht Herr meiner Sinne so, und das war nicht korrekt von mir, ja. Und Das hat auch einen riesen Riss in diese Freundschaft gerissen. Weil im Endeffekt, weißt du, das war mein bester Freund. So, wir waren jeden Tag zusammen und haben jeden Tag zusammen Mucke gemacht und haben das ganze Ding zusammen gemacht, weißt du. Und ja, das war so von mir, von meiner Seite aus einfach so ein Fehlverhalten, das ich da gemacht habe. Es war so ein Bohrer, einfach so abzuhauen dann auch, so wortlos.
Ja.
Dass, ja, dass es eine Konsequenz war, mit der ich lange Zeit leben musste, weißt du, oder vielleicht auch immer noch lebe. Ja, ich meine, wir sind auf guten Terms, so. Er hat auch meine Sachen wieder gemischt und gemastert jetzt. Ich hätte es auch gar nicht anders gewollt. Für mich kam das niemals in Frage, Musik nochmal anzufassen, wenn er nicht irgendwo mit involviert ist, so, weißt du. Also das ist so close waren wir, ja. Und so viel Musik und so viel Leidenschaft haben wir da geteilt und gemacht, dass das für mich keine Frage war, dass wenn er das nicht macht, mache ich es nicht. So. Weißt du? Ja. War ein Ride auf jeden Fall.
Ja, auch ein krasser Break. Wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Apropos Break. Fall. Wir bestellen nochmal kurz Getränke.
Jawohl.
Ja? Wir sind zurück aus der Pause, wir haben alle Getränke. Blaze, wir waren gerade stehen geblieben bei der Pause, die dann eingelegt wurde.
Genau, bei der großen Pause.
Bei der großen Pause.
Ja.
Wir haben vorhin schon gesagt, was war es? Zwölf Jahre.
Zwölf Jahre.
Also wirklich 12 Jahre Musikabstinenz.
Komplett.
Wirklich komplett?
Komplett. Komplett. Also ich habe einmal... Also ich fange vielleicht ein bisschen vorher an.
Ja.
Es ist so... ja, wie gesagt, also ich... war da raus, ich war so raus und so nach, ich sag jetzt mal einfach, gefühlten 8 Monaten oder sowas, musste ich mir halt überlegen, was mache ich jetzt? Ja? Also gehe ich jetzt irgendwie an Türen klopfen und mach weiter Mucke und suche mir irgendwie so mein neues Umfeld oder wie auch immer und gehe in irgendein anderes Studio und mach wieder Musik. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, so für mich kam es halt nicht in die Tüte, weil es hätte sich alles nicht richtig angefühlt, wenn ich nicht mit Lex gewesen wäre. Ja? Also es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen so, ne? Aber es ist einfach so, weißt du, wir haben so viel zusammen, ja, sag ich mal, gemacht und erreicht, weißt du, so zwischenmenschlich auch, weißt du, dass es für mich einfach nicht in die Tüte kam, so. Und dann war es für mich tatsächlich irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt gucken, wie mache ich weiter und ich beuge mich so, ich gehe arbeiten.
Ja.
Das erste Mal so wirklich in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt gucken, was ich mache. Und dann bin ich auch radikal wieder im Callcenter gelandet irgendwo erstmal. Das war die reinste Katastrophe, so, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, das war richtig schlimm. So ein Kollege hat mich angehauen, hat gemeint, so, ey, wir machen hier einen Laden auf, bla bla, hast du Bock? Ich so, ja, okay, ich brauche einen Job, ich habe nichts gefunden. Also Bewerbungen, die ich irgendwie geschrieben habe, der kam noch nicht mal eine Absage zurück, so. So irrelevant war ich für die. Ich meine, so, ja. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht zu sagen, so, ey, nee, Mann, hau ab. Und dann kam halt, wie gesagt, ein Kollege von mir, hat gemeint, ey, wie sieht's aus, wir machen hier ein Callcenter, bla bla. Ich so, ja, okay, komm, ich brauche was, so, ich muss irgendwas machen. Dann hat es angefangen, dass der Laden wirklich ein leerer Büroraum war, weißt du. Also wir mussten das Ding praktisch von null einrichten, so. Und ganz ehrlich, das hat erstmal kurz Spaß gemacht. So, irgendwie war das so, wow, okay, weißt du, du machst was hier, du
bist Neustart,
produktiv, so. Ja, ja, voll, ja. Du arbeitest irgendwie so. Ich will es jetzt gar nicht zu lange ausschweifen damit, aber irgendwann haben wir dann da alles aufgebaut und alles war ready, um eigentlich zu telefonieren. Und dann saß ich da und dachte, ich kann das nicht, Mann.
Mhm.
Ich kann das nicht. Ich, ey, nee, Mann. So, ich habe mir wirklich... ich habe mir wirklich gedacht, so, ich krieg das nicht hin. So. Und es war an dem Tag sogar so gegen Nachmittag erst, so gegen 15 Uhr oder was, wo es dann wirklich darum ging, so zu telefonieren, irgendwelche Leute aus dem Nichts anzurufen und irgendeinen Schrott zu verkaufen. So. Und ich habe den Tag halt durchgezogen, saß abends in der Bahn, in der U5 Richtung nach Hause und habe aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, nee, ich bin raus. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. So. Und im gleichen Augenblick habe ich so in meinem Kopf aber rumgeschwenkt in diesem Callcenter, habe mir alle anderen Menschen angeguckt und habe gedacht so, warum können die das denn? Und ich kann es nicht. Wo ist da der Disconnect? So? Warum funktioniert es nicht? Was will ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt machen? Was... worauf läuft's hinaus, so ungefähr, so. Und ich dachte, nee, ich zieh das jetzt durch, so. Und ich habe das durchgezogen. Ein Monat später musste ich nicht mehr telefonieren, hatte ein eigenes Büro in dem Saftladen, habe eigentlich nur noch geguckt, was passiert und wie andere telefonieren. Und war gebrochen. Ich habe mich gebrochen gefühlt, so.
Ja.
Einfach von diesem, so, hey, ich bin angekommen in diesem Hamsterrad, ja. Es war ein ganz schlimmes Gefühl trotzdem, so. Und von da ging es dann eigentlich weiter und ich habe mir dann irgendwann einen besseren Job geholt, habe einen Nebenjob angefangen und arbeite eigentlich jetzt seit 10 Jahren 2 Jobs.
Mhm.
Mit 2 Kindern, mache nebenbei Mucke jetzt wieder und ja, ich kann sagen, dass diese 12 Jahre Pause vielleicht sogar notwendig waren, um einfach zu sagen wieder so, hey, das ist es vielleicht nicht für mich gewesen, weißt du? Es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, so nicht fertig zu sein, so unfinished businessmäßig, so, weißt du? Ich, einfach
mit der Musik meinst du?
Ja, ja, genau, ja. 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 Klar, man macht es aus Leidenschaft, man denkt immer drüber nach, so mache ich jetzt wieder oder wie komme ich wieder rein, komme ich überhaupt wieder rein, kann ich was machen? Und ich hatte wirklich aber zwischendurch nur ein einziges, nicht, ich lüge, zweimal, Kontakt zur Musik. Ich war einmal irgendwie bei Twin auf dem Hoffnung Remix drauf, auf diesem langen 8-Minuten Remix. Mhm. Irgendwie, glaube ich, 2013 oder sowas. Und dann bei Twin mit auf Spiel mit dem Feuer, wozu wir dann auch einen Clip gedreht haben, so, weißt du? Also, ja, so lief das. Und jetzt bin ich im Endeffekt doch wieder da angelangt, wo ich irgendwann mal aufgehört habe. So, und der Kreis schließt sich so mehr oder weniger.
Was mich, bevor wir jetzt noch mal ganz kurz, also genau, ich muss kurz noch mal zurück, aber dann kommen wir noch mal auf die Mucke zu sprechen. Okay, du hast gesagt, du warst in diesem ersten Zurückkehren ins Hamsterrad und in den normalen Job ein bisschen gebrochen.
Ja, furchtbar.
Aber du bist dann schon da auch irgendwie, oder anders gefragt, hast du dich einfach damit abgefunden? Also du hast ja gesagt, du hast einen Job gewechselt. Mhm. Hast du dich damit abgefunden, einfach zu sagen, okay, ey, keine Ahnung, hart gesagt, okay, Rap-Karriere vorbei.
Richtig.
Wird eh nix.
Genau.
Ich muss einfach jetzt arbeiten.
Genau, abgefunden. Ja, das ist aber so, das ist das harte Wort dran.
Abgefunden, ja.
Das ist einfach so, ja.
Aber hast du das die 12 Jahre mit dir getragen?
Ja, so dieses definitiv,
Gefühl? Ja.
Abgefunden ist auch so resigniert, so aufgegeben. So, man ist ja nicht glücklich damit, was man da macht.
Das wäre die Frage gewesen.
Ja, also, nee.
Okay, würdest du jetzt sagen, du warst die letzten 12 Jahre, hart gesagt, nicht glücklich? Mit dem, dass du jetzt...
Von meinem Arbeitsumfeld?
Ich sag einfach mal, definitiv. Normal arbeitest.
Ja, ja, ne? Definitiv.
Nicht?
Nicht, nein.
Krass, okay.
Ich meine, hey, ne? So Butter bei den Fisch, ich hab gute Kollegen.
Ja, ja.
Um Gottes Willen, aber das ist halt nicht mein Ding, so, weißt du.
Ich wollte sagen, ist jetzt auch nicht persönlich gegen den Job,
genau,
den du machst, gerichtet,
ja.
Sondern einfach so dieses, genau, dieses genau. Gefühl zu haben... Es fehlt was.
Genau.
Also nochmal, da kommen wir nochmal dann irgendwie auch auf die Zeile, die ich mir ausgesucht habe, aus deinem Track zurück. Ich mache das ja jetzt, also nach der Rap-Soul-Phase bin ich ja auch wieder normal in ein Berufsleben zurückgekehrt. Ich habe mich da mit arrangiert, sage ich mal so. Also es ist alles cool. Ne? Aktuell.
Ja, ja, ja.
Aber trotzdem sitze ich irgendwie im Studio, mache Musik, mache Beats. Hab trotzdem noch krass Bock, Mucke zu machen. Das mache ich auch weiterhin. Wir machen jetzt hier einen Podcast, was ja auch irgendwie ein bisschen damit zu tun hat.
Ja.
Und genau, also ich kann vollkommen, glaube ich, nachvollziehen, was du fühlst oder gefühlt hast. Um zu sagen so, ey, eigentlich will ich was ganz anderes machen.
Ja, na klar.
Also eigentlich,
das ist auch so, na klar.
Eigentlich bin ich dafür nicht bestimmt.
Genau.
So, ne?
Das ist der Knackpunkt.
Ja, gell?
Ja, ist krass. Also ich stelle mir das so vor, vor allem wenn man das mal hatte, was man eigentlich wollte.
Ja, noch schwerer.
Das ist, ja, genau. Also ich meine, wenn man einen Traum hat und so und sagt, ja, ich will das irgendwann mal machen, ist das eine.
Ja.
Also sagen, ich war schon mal da und stand da alleine, wie du vorhin gesagt hast, als sich dein Kumpel in den Kreis gestoßen hat und du so praktisch Blut geleckt hast.
Genau
so,
das, ja.
So, wo es dann eigentlich losging.
Ganz genau.
Sagen, okay, das war alles da, dann, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe es beim Steve halt auch gemerkt, weil er hat auch am Anfang dann gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Hm.
So, aber man hat es ihm einfach angemerkt. Und so
sehe ich das
jetzt bei dir halt auch so.
Genau.
Und sagst so, okay, es fehlt auch so ein Ventil. Was noch
definitiv
dazu kommt,
ne,
auch irgendwie so diese kreative Seite oder auch, wie du es auch so vorhin so schön gesagt hast, so das von der Seele schreiben,
genau,
so darüber hin was rauszulassen, um es eben nicht jeden Tag mit sich umzutragen.
Genau,
also. Ja, ey, ganz ehrlich, also es gab safe 1 bis 2 Jahre nach dem Ende, wo ich echt nicht so wirklich Bock auf Mucke hatte. Aber jetzt nicht, weil ich gedacht habe, das macht keinen Sinn mehr oder so, sondern einfach so, war mal kurz so die Schnauze voll und einfach, ey, so, Pause.
Ja.
Aber hab dann sehr, sehr schnell gemerkt, auch durch das, ja, ich sag's einfach mal so, durch das normale Berufsleben und durch das normale Job machen, auch wieder schnell gemerkt, okay, das ist, ja, das ist okay,
ja,
ne?
Ja,
aber
genau.
Sorry, an der Stelle. Das ist nicht mein Leben.
Ja, aber das ist, wie du sagst.
Ich hoffe, das hört niemand, für den ich arbeite.
Ja gut, das ist wieder an dem Punkt, du machst deinen Job ja trotzdem gut.
Ja, ja, meinen Job mache ich gut und auch gerne, aber trotzdem würde ich eigentlich lieber einen anderen Job machen.
Natürlich, na klar.
Ja.
Das ist ja dieses Arrangieren an diese
Ja, genau.
An diese Situation. Man gewöhnt sich halt auch dran.
Ja. Ja.
Du gewöhnst dich auch daran, du weißt, wie es ist, weißt du, wenn man halt einfach nie Sicherheit hat.
Ja, ja.
Du weißt ja nie, wann kommt Geld, wie viel Geld. Ja. Weißt du, das sind da so, solche Sachen, die dann noch on top dazukommen. Ja. Ja. Und dann bist du irgendwann halt, wie gesagt, ich nenne das dann immer Hamsterrad, so, wo du dann reinkommst und einfach so in diesem Trott drin bist. So. Und aber du wirst immer, und jeder wird wahrscheinlich das Gleiche sagen, dann so, ja, aber das Geld kommt am ersten. Weißt du, was ich meine? So,
ey, ohne Spaß, ich war die ersten zwei, drei, oder ehrlich gesagt auch sogar bis heute, was den Teil betrifft, bin ich vollkommen froh und zufrieden, dass ich eben nicht mehr diesen Stress habe, ne, zu sagen, okay, wann haben wir wieder einen Auftritt, da kommt Geld rein, dann kommt irgendwie eine GEMA-Abrechnung, da kommt auch wieder Geld rein, da kommt vielleicht ein Vorschuss, da kommt Geld rein. So dieses, ne? Also wir waren ja auch auf einem Level, was cool war, wie gesagt, wir haben davon 7, 8 Jahre gelebt.
Ja, trotzdem war das Internet und Telefon manchmal abgestellt.
Genau, das kam vor.
Ja, da muss man aber auch gewesen sein. Ja, weißt du?
Ja, ja, voll. Aber trotzdem war es für mich so, genau, diese Sicherheit oder dieses Ding zu sagen, ey, guck mal, so ein normaler Job hört sich immer so scheiße an, ne? Weil ja ganz
für andere viele ist Menschen ganz, ja, ganz normal
arbeiten gehen. Ne? Aber dieses normale Leben, in Anführungsstrichen, zu haben, war schon irgendwie auch oder ist auch cool, ne, weil man einfach eine Sicherheit hat. Aber es ist einfach diese, also für mich so, und ich glaube, da spreche ich vielleicht auch für dich, da fehlt was.
Da fehlt was, natürlich.
Ja, es ist einfach so dieses, da geht noch was.
Es ist auch immer, ja, man trifft ja auch immer wieder mal Menschen, also ich merke das jetzt besonders gerade, ja, die keine Ahnung hatten davon, was ich da gemacht habe oder was ich da jetzt in letzter Zeit gemacht habe, die jetzt gerade das mitbekommen.
Ja.
Lass mal, ne, ob es Arbeitskollegen sind oder Nachbarn oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine, die es halt einfach irgendwie dann mitbekommen, so, die dann aber auch zu einem kommen und sagen so, ja, aber das ist ja voll deins, du gehst da richtig auf drin. Ne? Das ist so, das ist dann so, und dann denkst du dir so, ja, okay.
Ja, hab gerade erst angefangen. So. Ja. Neues Hobby.
Ja, so ungefähr, ja. Aber man merkt das schon so.
Ja.
Und es gibt auch so Sachen, wo du dann für dich selbst auch merkst, okay, das ist eine Selbstverständlichkeit für dich vielleicht sogar. Also ich war jetzt am Samstag zum Beispiel das erste Mal im Radio wieder. Und hab
Interview
gesprochen,
ne?
Ja, genau. Und
das war
auf dem Weg dahin.
Was war das Radio?
Radio Frankfurt, Radio Frankfurt und genau. UFM war ich.
UFM, genau.
Und auf dem Weg dahin habe ich mir gedacht, so, sag mal, warum merke ich denn nichts? Also ich bin überhaupt nicht angespannt oder irgendwie nervös oder. Also ich hatte kurz Bedenken, so, dass ich dann da sitze und einen komplett Blackout bekomme, einfach weil ich der Situation gar nicht mehr gewachsen bin. Aber du merkst dann relativ schnell so, ey, das ist das, was ich tue. So, genau. Weißt du, du kannst mir das nicht nehmen. So, ich kann mich da hinsetzen und ich kann sprechen über Musik. So, weißt du, und das Witzige auch eigentlich ist so, man passt sich ja auch der Situation ein bisschen an. Dann. Ich muss das an dem Tag, habe ich extrem gemerkt, weil ich raus bin aus dem Radio das erste Mal und der Blackpaint Steven dabei war. Und ich ihm gesagt habe, und? War cool? Er sagt, ja, aber du hast schon sehr, akkurat gesprochen, so, ne, so. Und ich mir so denke, ja, okay, aber es war UFM, ja. Und abends habe ich mich halt hingesetzt und konnte wieder so ein bisschen lockerer sprechen einfach, weil dann war es halt Radio Frankfurt und es war eine andere Show und es war eine andere Plattform und dann, ne, also man merkt dann schon, hey, ne, du kannst mir das ja nicht nehmen und das ist mit Musik machen nicht anders, glaube ich, weißt du, du merkst dann halt irgendwann, hey, das fehlt mir und das ist, was ich eigentlich tue, das ist das, was ich kann, hey, vielleicht hat es einen Grund, warum ich hier bin. Weißt du?
Ey, ob das am Ende, was du
oder nicht, was sei doch, mal dahingestellt.
Was du auch liebst am Ende, ne?
So. Natürlich, genau das, ja. Genau das.
Ja. Du hast gerade erwähnt, dass du beim Twin auf, war das Alben vom Twin?
Ja, es war, Spiel mit dem Feuer war auf Verboten und Hoffnung war auf, oh Gott, ist zu lange her.
Nicht schlimm, er wird es uns,
uns
und dir verzeihen. Verboten war das rote
genau,
Album, ne?
Genau.
Geil, er war ja auch Gast bei uns, wird man dann schon gehört haben, wenn diese Folge rauskommt und ich fand das sehr, sehr oder wir fanden das sehr, sehr gut, dass er einer der ersten Gäste war, der ein Geschenk mitgebracht hat und zwar hat er einmal ein Verboten-Album auf Vinyl mitgebracht.
Killer.
und auf CD.
Sehr cool.
An der Stelle nochmal.
Kann ich euch leider nicht mit dir.
Aber vielleicht bald.
Aber ich kann euch den Link zu Spotify schicken, wenn ihr möchtet.
Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall.
Ich muss noch kurz sagen, weil es auch Thema war, Vega kam auch nicht mit leeren Händen. Der hat eine Flasche Bier mitgebracht.
Stimmt, Vega, genau.
Weil er gelernt hat, man kommt nicht mit leeren Händen.
Man kommt nicht mit leeren Händen. Und
aber auch an alle anderen, man muss hier nichts mitbringen.
Nein, man muss nichts mitbringen. Wobei, doch, stopp. Ich warte an der Stelle immer noch ein, oder wir warten eigentlich auf ein Dope and Fortis T-Shirt von Vega. Ja. Können wir nochmal an der Stelle sagen. Vielleicht kommt es ja noch. Irgendwann per Post. Nee, auf jeden Fall hat er das Geschenk mitgebracht. Und dann ist ja das ein... Das ist ja ein Album, auf dem du auch drauf bist.
Genau, ja.
Wie kam denn diese Konstellation zustande? Oder wie kam das, dass du da ein Feature drauf hattest, obwohl du ja, wie du gerade gesagt hast, das sogar in deiner Pause stattgefunden hat, ne?
Ja, ja, gut. Ich meine, Twin war ein Teil von Echte Musik.
Stimmt.
Was viele vielleicht ja vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben, aber Twin
wer
war...
Wer sich mit beschäftigt,
ja,
hat, weiß wahrscheinlich genau.
Ja, sicherlich, ja. Aber Twin war ein Teil von Echte Musik, ja. Und... Twin ist so ein Typ, ja, das rechne ich dem halt extrem hoch an, ja, weil ich kann mich an nicht einen Gig erinnern zwischen 2006 und 2008, in dem Twin nicht da war und nicht in der ersten Reihe stand. An keinen. Und das war nicht...
Gig von dir?
Ja, von uns generell. Okay. Ist egal, ob ich oder Jones oder alle, okay, oder whatever, ja, weißt du? Aber
ja,
er war immer da. So... Und es war nie so ein, ich sag jetzt einfach mal so Arschkriechen, weil das ist sowieso gar nicht der Typ für sowas. Ja, weißt du, ich meine, ey, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen.
Ja.
Aber das war immer so ein riesen Support, den der da gebracht hat, ja. Und ich dem das halt super, super hoch anrechne, so. Und ich halt irgendwann auch immer, ne, auf die Bühne gekommen bin und hab gedacht so, hey, der Typ steht wieder da, weißt du, so geiler Typ. Der hat immer mitgefeiert, hat immer so mitgegrölt oder wie auch immer. Und irgendwann.
Man muss auch ganz kurz dazu sagen, dass er auch, glaube ich, im Herzen einfach ein sehr großer Hip-Hop-Fan ist.
Super, super riesen.
Also wirklich.
Nicht mal das. Das ist ein herzensguter Mensch. So.
Das ist auch was
Leute wahrscheinlich immer von der Schale einfach. Sich vielleicht nicht vorstellen können oder wie auch immer so.
Ja, aber das Thema hatten wir.
Das ist ein super herzlicher Typ, so, ja, weißt du, ich meine, und das ist von mir, der verdient das nur Respekt, weißt du, und ja, vor allem dieses, hey, ich stelle mich irgendwo hin, so, und stehe da in der ersten Reihe und,
ja,
und vibe damit, so, fand ich irgendwie immer extrem geil, so, und so sind wir halt auch irgendwann ins Gespräch gekommen. So. Sein Zwillingsbruder war auch immer dabei, so zum Beispiel, weißt du, und seine Crew von damals. Und irgendwann hat er mal gemeint, so, ja, komm, wir haben hier einen Gig in Schwalbach, glaube ich, war es, so im Jugendzentrum oder so. Kommt doch mal vorbei. So, ey, der Typ war immer da, gar keine Frage, weißt du, wir gehen da hin.
Ja.
Und sind da auch aufgetaucht. So. Und es war so... Es war so unglaublich geil zu sehen eigentlich, weil es so, ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht, was der macht, weißt du, ich meine so ungefähr. Und wir kamen da hin und es war mitten im Dezember, glaube ich, also ich weiß noch safe, dass es geschneit hat wie Sau. Und die Oberkörper frei und oh, alle, da hat keiner was angehabt. Weißt du, ich meine, alle sind eskaliert und rumgeschrien und es war richtig cool so. Und von da ging das halt so ein bisschen, dass er immer öfter und immer tiefer mit drin war, so bis er ein Teil von Echte Musik geworden ist. So. Also von daher war die Sache mit dem Album und mit dem Feature halt, ja, war ja gar nicht von weit hergeholt dann, weißt du?
Ja.
Also hat auch, das ist so ein Typ, der halt auch immer meinen Support hat, musikalisch so, und menschlich sowieso, aber weißt du.
Aber tatsächlich bis jetzt noch, ne? Also.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Warst du nicht auch im Video dabei? Oder, also zumindest, ich hab auf jeden Fall Instagram Stories gesehen oder Fotos gesehen, wo du auch irgendwie bei einem Video. Zumindest da warst. Ich weiß nicht, ob du im Video drin bist, aber du warst dabei, ne?
Bei dem letzten Cashmo-Video war das. Cashmo.
Bei der Cashmo.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja,
das war
genau.
Ja. Ja, ja, da war ich auch dabei, ja.
Ja, geil. Ja, also immer
wie
noch.
Wie gesagt, das ist so herzensguter Typ, weißt du? So.
Ja, das stimmt, definitiv. für, also um jetzt nochmal kurz auf dein Comeback. Das Wort lieben wir, ja. Das Wort Comeback lieben wir.
Ja, super geiles Wort auf jeden Fall.
Genau. Aber ich finde, ganz ehrlich, man kann es negativ behaften oder sonst irgendwas, aber nach 12 Jahren kann man, glaube ich,
schon. Ist so, ist selbst.
Ja, nach 12 Jahren kann man von einem Comeback sprechen. Ja,
und definitiv. Nach dem Intro kann man auch sagen, dass es eins ist. So.
Definitiv. Aber genau, das ist so diese Frage. Wer ist dieser Newcomer? Wer ist dieser Newcomer Blaze?
Ja, aber das Game hat sich so stark entwickelt und so ist so riesengroß geworden von dem Zeitpunkt an, an dem ich da raus bin, ja, dass das für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe damit gar keine Berührungsängste, wenn jetzt irgendjemand sagt, so ja, komm, das ist ein Newcomer oder ja, oder Comeback oder wie auch immer. So. Also ich stelle mich da auch gerne hinten an, so. Dann bin ich ein Newcomer, das ist mir recht, so, weißt du? Ja. Weil ich habe damit halt wirklich kein Problem, so. Wenn mich jemand fragt, dann kann ich ihm sagen, hey, guck mal, ich habe das und das und das schon gemacht. So, da warst du wahrscheinlich noch im Kindergarten oder hast gerade deine Schultüte rausgesucht. So. Aber ist cool. Weißt du, ich hab da kein Problem mit. So.
Du hast auch schon Tapes aus dem Kofferraum verkauft quasi.
Ja, so ungefähr.
Ja, das ist immer so. Das ist immer so eine Anekdote, die ich ab und zu gerne erzähle. Aber die hat hier keinen Platz. Naja.
Wie? Frag mich einfach mal, aber. Wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, so jetzt will ich es nochmal wissen oder jetzt will ich es wieder wissen?
Das war langwierig. Das war echt langwierig. Also, na, wie ich schon erwähnt habe vorher, also man denkt da natürlich immer mal drüber nach. Man weiß aber gar nicht mehr, wo man da irgendwie Fuß fasst, wo man da anfängt. So. Und so einer meiner besten Freunde ist auch ein Beatmaker, Beatnomics, der aber auch zu der Zeit gar keine Mucke gemacht hat irgendwie so. Und wir haben uns jahrelang ausgetauscht darüber und so, ja komm, mach doch mal wieder Mucke und mach doch mal la hinher. Und ich so, ah nee, ich habe keine Lust und ich weiß gar nicht, wie es anfangen soll und. Und irgendwann kam der, hey, weißt du was, wir machen das jetzt. Ich kaufe mir ein bisschen Equipment, ich mache ein paar Beats und dann machen wir das und gucken einfach, was draus wird. Und irgendwie Ende 2019, ich weiß nicht, was passiert ist in meinem Kopf, hat es aber auch irgendwie so Klick gemacht und ich dachte, okay, weißt du was, lass machen einfach, so egal, weißt du? Und dann habe ich mir, ja, wie so eine Art New Year's Resolution, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn, so ein Vorsatz fürs neue Jahr, dachte ich mir, okay, komm, ich mache wieder Musik, so. Und dann war so Neujahr vorbei und die erste Januarwoche ist so ins Land gezogen und ich dachte mir, komm, mach's mal. Und dann saß ich so zu Hause und dachte so, nun, was mach ich jetzt? Ich mach so, gar keine Ahnung. Hab so ein paar Kontakte, die ich noch hatte, angehauen und sagt, wer ist denn so cool, wer macht denn geile Beats und so. Ja, keine Ahnung. Und hier und da, check mal Soundcloud, ich so, was ist das? Okay, habe ich mir erklären lassen, was Soundcloud ist. Okay, dann so, ja, oder Beatstars, was ist das? Habe ich mir die Beatstars-App erklären lassen und. Und habe halt dann einfach ein bisschen rumgehört, habe mir ein paar Sachen angehört, auch auf YouTube und habe einfach versucht, ein bisschen Songs zu schreiben. Und die Ernüchterung kam sehr schnell. Es war sehr schnell an einem Punkt, wo ich dachte, boah, ich im Leben nicht, also, kann ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll.
Echt?
Ich habe gefühlt 12 Jahre, also ne, 12 Jahre, ja.
Yeah.
Pi mal Daumen 10 Jahre, bin von Job zu Job gerannt. So. Ich habe eigentlich gar nichts großartig zu erzählen. So. Was mache ich jetzt? So, weißt du? Dann höre ich mir natürlich auch an, was so um mich herum dann passiert. So. Ich habe wenig Bezug zu Deutschrap. So. Also weiß ich gar nicht, was da großartig passiert ist in der Zeit, in der ich halt nicht aktiv war. So. Und ja, wie gesagt, aber schnell gemerkt so, okay, ich komme da gar nicht klar. Also wenn ich mal irgendwie geschafft habe, 8 Bars zu schreiben, dann war es schon gut.
Ja.
Und wenn ich es wirklich mal geschafft habe, so 16 zu schreiben, weil in meinem Kopf waren immer noch ein Song, drei 16er. Ja. So, ich meine, so, ich wusste nicht, dass man nur noch 2 Lines macht.
Nein, ein Song, 4 Minuten.
Ja, ja, genau das.
So. Jetzt.
Und ja, und dann, wenn ich es wirklich mal geschafft habe, so 16 durchzumachen und dann nochmal den Schritt so, und wenn ich es mal geschafft habe, einen Hook zu machen, was katastrophal war, bin ich spätestens bei der zweiten Verse ausgestiegen. Dachte ich mir so, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch großartig erzählen soll. Also ich habe diese Connection gar nicht hingekriegt, so, weißt du.
Und dann, ganz kurz, hast du auch die Frage im Kopf manchmal so, wer will das hören?
Dauernd.
Gell? Schlimm, dauernd, oder?
Ja.
Danke, ganz, dass es noch jemand gibt.
Ganz der, oft, natürlich. Ich sag ja, du weißt ja im Endeffekt gar nicht so, was machst du jetzt, ja?
Ja, ja.
Was ist es, was du jetzt erzählen willst? Was ist deine Message gerade? Was willst du rüberbringen? Brauchst du eine Message? Brauchst du keine? Weil so wie man sich jetzt mal einfach den Musikmarkt anhört, ist es mit Message eigentlich nicht mehr so relevant, wie es damals vielleicht war. Ja? Und du kommst stark an, also du fängst an dir zu zweifeln und denkst so, ey, nee, ich kann das auf gar keinen Fall machen. Das hat sich bestimmt 3 Monate so hingezogen. Und irgendwann haben wir dann angefangen, alle einfach mal Sessions zu machen. So, und dann kam ich zu ihm und dann hat er sich ein Mic geholt und auch so, ja, ich habe jetzt ein Mic, komm, wir recorden. Ich so, okay. Bin dann dahin mit 3 Songs, die natürlich keine Songs waren. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen einfach so Songs.
Ja.
Bin da hingekommen und wir haben das erste Ding versucht zu recorden und ich dachte, boah, nee, Mann, Katastrophe. Und ich habe auch so bei ihm gemerkt, so, da war nicht so, da war keine Begeisterung, so, das war nicht geil. Einfach so, das war nicht cool, so, weißt du, ich meine so. Und dann sind wir von dem auf den nächsten Song und den ich dann noch vorbereitet hatte, ja. Und das war auch so, wo er sich dann irgendwann umgedreht hat und gesagt hat, Dicker, nee, Mann, nee. Ich so, ja, okay, komm, ich hab noch einen, so, mach mal den Beat, so, lad mal, ja. Und das Teil dann so irgendwie ganz nice war, aber es war halt, es war unbrauchbar, ja. Und von der Session bin ich halt schon mal wieder gefrustet weg eigentlich. Dann haben wir eine nächste Session gemacht, in der überhaupt nichts ging. Also so richtig gar nichts, nichts, nichts. Und ich auch völlig blockiert war, so vom Kopf her. Ja. Und mein Kollege dann zu mir meint so, ey, weißt du was? Also nach der Session dann, ich bin wieder genauso gefrustet nach Hause gefahren. Und nach der Session wir uns nochmal ausgetauscht haben und er meint irgendwann so, ey, weißt du was, um es einfach ein bisschen stressfreier vielleicht zu machen, so, nimm halt das Mic mal mit nach Hause, so, weißt du, ich brauch das ja eigentlich nicht, so, nimm es mit nach Hause und versuch Skizzen aufzuzeichnen und so und dann nehmen wir es einfach von da, so, ja, dann machen wir da weiter. Also ich sag, ja, pff, okay, dann lass halt probieren, ja. Köfferchen geschnappt, Mic geschnappt, bin nach Hause gegangen, hatte mal noch so eine gecrackte Fruity Loops Version irgendwo von, keine Ahnung, FL Studio 12 oder sowas und hab dann angefangen rumzuschustern und hab da recorded und es war genau so eine Katastrophe. Und dann irgendwann hatte ich mal ein Ding, wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber geil, weißt du, es hat voll funktioniert, es ging total auf, wenn ich es jetzt höre, ist so Fremdschämen mir selbst gegenüber, ja, also ganz, 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 ganz schlimm so. Hab aber auch schnell gemerkt, so, okay, Fruity Loops funktioniert für mich auch nicht, oder FL Studio, wie auch immer man das Ding jetzt nennen will. Und in dem Interface, das ich mir dann gekauft habe, war Pro Tools dabei. Dann habe ich mich halt mal an Pro Tools versucht. Das hat irgendwie auch nicht so ganz gefruchtet. Und da ich auch ein Logic-Typ bin einfach, wir hatten schon immer im Studio Logic und ich kannte mich ein bisschen aus, also ich wusste ein bisschen, was drückt man, was macht man und, habe ich gemeint, komm, ich zieh mir jetzt Logic. Hab mir noch ein MacBook gekauft, hab Logic drauf gezogen, hab das Mic angeschlossen, das Interface angeschlossen und hab einfach gemacht. Und es war genauso frustrierend wie vorher. Es hat sich nichts geändert. So.
Ich hab kurz gewartet. Ich hab kurz gewartet.
Und dann kam Intro. Ja. Nein, dann aber Tatsache war okay. Das der erste Song, wo ich gesagt habe, so, ey, der Knoten ist geplatzt. Das war das. Deswegen war mir das auch unglaublich wichtig, dass dieses Intro für mich stattfindet. Mhm. Das war von allem, was ich recorded habe, war das der erste, wo ich gesagt habe, so, der ist es.
Ja.
Das ist es. So, der Knoten ist geplatzt. So. Ich hab den aufgenommen, hab den rausgebounced, hab den meinem Kollegen geschickt. Einfach nur mit dem Satz so, weil ich es kann, deswegen. Also richtig arrogant. So. Weißt du, ich meine auch noch so.
Ja, ist okay.
Weißt du, nee, aber es war das erste Mal, dass ich mich selber gefühlt habe, dass ich gesagt habe, so, okay, das Ding ist es, weißt du, das ist es. Und ich habe aber auch gemerkt, so, ich habe den beim Schreiben der hat ja so diese Steigerungen und so, ne? Und ich wusste sofort, wo ich hin will damit. Das war das erste Mal, dass ich wusste, so, okay, das Teil, die Vision war sofort da, das ist es, das mache ich damit, da gehe ich hin und das arbeite ich aus. Und ich habe mit Sicherheit daran 4 Stunden gesessen und habe...
So lange?
Ja, so lange.
Ja, echt? Nee, ohne Spaß, ich hätte auch gerne, wenn ich 2 Tage dran gesessen wäre, okay gewesen. 4 Stunden ist gut.
Ja, findest du?
Na, weiß ja, nicht. Schon.
Ist ja nur Rap, ist ja noch nicht mal eine Hook oder sowas. Ja, aber okay, egal. Es ist ja... Ey. Aber es war auf jeden Fall so, ne, ich war so, bei der Hälfte von dem Ding war ich irgendwie so müde und dachte so, oh, ich hänge auch irgendwo und ich komme nicht mehr weiter und wollte das auf morgen verschieben. Ja. Und dann war so mein innerer Schweinehund, der gesagt hat, ne, wenn du dich morgen da dran setzt, mit diesen Steigerungen, wirst du das nicht mehr, catchen, so. Das wird es nicht mehr sein, so. Deswegen habe ich den an dem Tag fertig gemacht, fertig recorded und wusste, wie gesagt, direkt so, okay, der Knoten ist geplatzt. Gleichzeitig war das aber auch der letzte Song, den ich geschrieben habe.
Okay.
Das war nämlich auch so eine Sache. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ja, ich jongliere dann irgendwie 2 Jobs, 2 Kinder, ne, eine Frau. Also ich muss ja auch noch ein bisschen irgendwie Familienleben, muss ja auch noch stattfinden. Und für mich war das immer so, okay, mein Tag fängt irgendwie morgens um 7 an, ja, und hört abends um 10 auf und jetzt soll ich Musik machen. Ja. Mein Kopf ist eigentlich Matsch. Ja?
Ja.
Also auch wenn ich nicht den schwersten Job der Welt habe, aber nach so einem Tag, gerade wenn du was tust, was du nicht unbedingt geil findest den ganzen Tag, ist dein Kopf Matsch. Ja?
Und dann noch kreativ.
Und dann
sein.
Setzt du dich hin und bist kreativ. Ja? Und auch noch ne, so wortkreativ auch noch. Es ist ja noch nicht mal so, dass du jetzt Melodien spielst oder sowas, die vielleicht dir einfacher ne, jetzt rauskommen oder wie. Ich weiß es nicht. Ne? Ist ja so eine Materie, mit der ich mich nicht befasse. Aber ist voll kreativ einfach. Sein, lyrisch.
Ist voll einfach, Melodien zu.
War auf jeden Fall so ein Knackpunkt für mich, wo ich dann gesagt habe: so, okay, ne, das hat irgendwie. Das fruchtet nicht so. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich ne, 2 Stunden lang irgendwie einen Beat höre und es kommt gar nichts. Und habe dann einfach irgendwann gesagt, so, weißt du was, ich recorde einfach. Ich schreibe gar nicht mehr. Mhm. Dieses Schreiben ist das, was mich super aufgehalten hat. Was mich komischerweise dann super unkreativ gemacht hat, weil ich viel zu viel nachgedacht habe über alles, was ich jetzt mache und habe natürlich auch alles auf die Goldwaage gelegt, weil das ist halt das, was wir aus unserer Zeit mitgenommen haben. So, du musst das sagen, was halt super geil ist. Du sagst nicht einfach mal irgendwas. So, und dann hängst du an einem Satz halt auch mal eine Stunde dran. Weißt
ja,
du, das ist jedem
vor Augen,
schon passiert
ne, auch,
wahrscheinlich.
Also du schreibst, du hast vor Augen, ob jetzt auf dem Zettel oder heutzutage...
Und so habe ich, einfach angefangen, nur noch zu recorden. So. Also ne, ich höre mir Beats durch, bis ich irgendwie weiß, okay, den Vibe, den fange ich gerade so. Und danach recorde ich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das freestyle, weil das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding. So. Aber ich baue es mir so ein bisschen im Kopf zusammen, weiß dann, wo ich hin will. Und dann recorde ich einfach mal 8 Bars. So. Und wenn die cool sind und wenn die mir gefallen, dann setze ich da dran. Und ne, die Songs heutzutage haben meistens nur noch 12 Bars oder sowas. Ja. Weißt du, also habe ich schon 8 und setze noch mal 4 dran. Und dann habe ich eine Verse.
Ja.
Und dann recorde ich eine Hook. Und dann mache ich das Gleiche noch mal und habe einen fertigen Song. So, so kriege ich vielleicht, wenn ich ne, gut in Schuss bin, kriege ich 2 Songs am Tag hin. Für die wenige Zeit, die ich habe, wenn ich dann sage, hey, ich habe abends irgendwie 3 Stunden, bevor ich eigentlich wieder ins Bett muss, weil am nächsten Morgen um 7 fängt es wieder an,
ja.
Ist es für mich eine Möglichkeit, produktiv zu sein. So. Und das hatte ich halt einfach nicht, wenn ich mich jetzt jeden Tag hinsetze und 4-5 Stunden schreibe, weil 4 Stunden ist jetzt vielleicht für den einen schnell, für den anderen ist es so, ne, da hätte ich 2 gemacht, aber nee, weißt du, es kann auch 6 dauern oder keine Ahnung.
Ja.
Und dann hast du nochmal eine Hook und hängst vielleicht da oder dir fällt da nichts ein oder du musst am nächsten Tag nochmal dran und das wollte ich für mich eigentlich unbedingt vermeiden. So. Deswegen habe ich dann einfach angefangen, nur noch zu gucken, dass ich so, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so schnell wie möglich durchkomme, aber ich will einfach meine Zeit nutzen, die ich habe. Ja.
Vollkommen legitim.
Ja, vor allem ist es ja auch so, wenn du diese Zeit so nutzt und sagst, ich fühle das und mach das da drauf, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Das ist ja nicht da, das ist ja nicht am Fließband oder sowas, sondern es ist halt trotzdem das, was du fühlst in dem Augenblick.
Und, richtig.
Und eigentlich noch direkter. So.
Richtig, so habe ich mir es auch schön geredet. Dann. So habe ich mir dann auch einfach gesagt, so, hey, weißt du was, das sind doch alles Momentaufnahmen. Ja, Mann, ich habe mich an dem Tag genau so gefühlt, ich mache das jetzt. So. Weißt du, ich meine, ohne drüber nachzudenken. Aber im Endeffekt, hey, für mich hat es jetzt funktioniert. Weißt du, es hat geklappt. So, das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr hinsetze und Songs schreiben will, weil genauso oft hatte ich auch Leerläufe, wo ich mir dann dachte, ey, vielleicht sollte ich mich hinsetzen und wieder anfangen, regulär Songs zu schreiben. Also ich mit regulär meine ich wirklich hier mit Zettel und Papier.
Ja.
Weil dieses Ganze auf dem Handy tippen, ne, und heutzutage, da kriegst du eine Notification, da kommt was, hier ruft jemand an, da ist WhatsApp, du bist andauernd abgelenkt. Ich meine, man hat sich irgendwann daran gewöhnt, einfach auf dem Handy so deinen Text zu tippen. So haben wir das halt, keine Ahnung, Ende der 2000er auch gemacht dann. Aber ja, so bist du halt einfach nicht abgelenkt. So, da habe ich mir ganz oft überlegt, so, ey, ich schnapp mir Zettel und Papier und mach wieder Oldschool. Vielleicht habe ich da einfach, vielleicht, ne? Hey, habe ich dann keinen Leerlauf so.
Jay-Z schreibt auch nicht.
Zum Beispiel.
Ja, wenn gut, das so ist.
Ey. Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Also ich habe das.
Ja? Glaubst du es?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass die zwar abgerufen werden, einfach die sind schon da wahrscheinlich. Ja, ne?
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man ins Studio gehen kann und ein Beat hört und dann
die passende Verse findet.
Safe.
Ja.
Aber
also mich hat es auch fasziniert. Ich war fürs erste Album ja mit Pidi Pablo im Studio. Der hat es genauso gemacht. Es war das erste Mal, dass ich auch sowas live gesehen habe. Und dachte, okay, krass. Also war für mich zu dem Zeitpunkt niemals vorstellbar, das zu tun. Aber wir haben den im Kaiserlei irgendwie auf dem Klo abgefangen. So, hey, du bist doch Pidi Pablo, ja. Komm mal kurz mit. So, hier
okay, ganz kurz, wo war der im Kaiserlei auf dem Klo?
Der
war
im Kaiserlei in der Studio. So.
Pidi Pablo?
Ja, Pidi Pablo. Der war da bei irgendjemand anderem recorden. Ich glaube, die waren hier für ein paar Shows oder sowas. Wollte eigentlich zu jemand anderem. Und ja, mein Homie Jamal hat dann so, hey, da draußen ist Pidi Pablo. Ich so, ich laber doch keinen Scheiß. Ich schwör dir, da draußen ist Pidi Pablo. Ich so, ja, hol mal her. Der kam wieder zurück. Pidi Pablo im Schlepptau, weißt du, ich meine. Und ja, so, ja, komm, schmeiß mal Beats an, weißt du, ich meine, der hört 2-3 Beats, sagt zu seinem Kollegen, zu dem anderen, bei dem er eigentlich war, ey, wir verschieben das, ich gehe da vor. Original. Und
sehr gut.
Und ey, Beat angemacht, in die Kabine gegangen und der hatte keine 10 Minuten später einen Song, weißt du, was ich meine? Also, und ich dachte, okay, krass, ich wusste nicht, dass sowas möglich war, weißt du, so,
yeah.
Also, deshalb, da habe ich nicht mit gerechnet. So. Aber ich habe das da gesehen und ich fand das dope. Und ja, ich bin nicht das, um Gottes Willen. Ich überlege schon, weißt du?
Ja.
Ich mache mir schon Gedanken darüber, hey, was mache ich jetzt? Und baue das so ein bisschen im Kopf zusammen. Mehr oder weniger schreibe ich es halt dann einfach im Kopf. So, weißt du? Und warte, bis ich halt, wie gesagt, diese 4, 8 oder wie auch immer habe. Und die sitzen halt aber auch dann und dann kann ich die auch einfach recorden. Und dann, ja, dann bin ich produktiver, als mich dann, wie gesagt, dann einfach hinzusetzen. Aber es war ein Kampf auf jeden Fall. Also dieses Wieder-Reinkommen und bis so dieser Knoten geplatzt ist und bis da Songs entstanden sind, die nicht für den Mülleimer auf dem Mac bestimmt waren, hat es eine Weile gedauert. Aber im Endeffekt hat es funktioniert.
Ey, am Ende, ja, wollte ich gerade sagen, passt man seine Arbeitsweise auch irgendwie an.
Ja.
So, ne? Also, ja. Ey, ich habe auch viel früher auf Papier mit Stift geschrieben, mittlerweile ja dann auf dem Handy, aber ab und zu passt es auch, wenn man einfach irgendwie,
ja, wenn man ja einfach mal den Vibe catcht, so, ja.
Momentaufnahme, ne?
Ja,
das
genau.
Ist so das Stichwort, ja.
Also ich hatte schon das ein oder andere Mal, wo der Song einfach dann weg war und ich mir dachte, okay, ich habe wohl nicht gespeichert.
Okay, das ist halt schlecht.
Und dann ist halt auch einfach der Text nicht da, weil du hast ihn halt nirgendwo hingeschrieben. So. Aber ja, ich habe daraus gelernt, zu saven.
Das ist wichtig.
Sollte man tun, ja, auf jeden Fall.
Wir haben noch eine kleine Rubrik zum Abschluss hier bei uns in Sigis Bar. Und zwar haben wir eine Jukebox, die man natürlich auch auf Spotify hören kann.
Oh.
Und diese Jukebox füttern wir gerne mit Songs, beziehungsweise die Gäste sollten die auch mit Songs füttern. Ja, wir überraschen auch gerne die Gäste damit.
Ja. Ich hab's ja schon gehört, ich wusste das, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Zettel.
Ist nicht schlimm.
Ich hatte es nicht mehr auf dem
Zettel. Deswegen fange ich an. Also ich würde an der Stelle ganz ehrlich deinen Song Intro draufpacken.
Das freut mich.
Ja, also wir haben auch viel drüber gesprochen. Und das läutet ja auch ein bisschen dein Comeback. Das geliebte Wort Comeback
ein. Das geliebte Wort Comeback. Genau.
Nee, aber ich finde den Song einfach geil und den würde ich gerne draufpacken. Der ist auf Spotify, ne?
Der ist auf Spotify, ja.
Und es gibt ein Video.
Das gibt es auch.
Zu diesem Song gibt es ein Video.
Das stimmt, ja.
Das sehr gut ist.
Dankeschön. Das war von Black Panther.
Genau.
Kann man sagen. Ich glaube, der ist auch bei euch nochmal Gast.
Ja, der ist auch nochmal Gast. Der war ja vorhin kurz hier. Aber der ist auch nochmal Gast.
Ich glaube, der musste gehen.
Ja, der musste dringend gehen.
Ja.
Nee, aber den Song würde ich gerne auf jeden Fall draufpacken, weil ich. Also, wie gesagt, das ist so. Ja, da kam auch das Zitat her, was ich vorhin erwähnt hatte und. Ey, für mich ist das einfach ein Song, der so, das vielleicht nicht ganz das beschreibt, was du die letzten 12 Jahre in der Pause erlebt hast, aber so, also für mich war es einfach lange Pause, nee, einfach ein Statement, dieses Ich bin wieder da.
Gewollt.
Ding. Genau, gewollt für, ja. Von dir, ne? Ja. Aber auch für mich gefühlt gewollt. So, da ist er.
Ja,
ne?
Und ja.
Jetzt geht's
es
los.
Es ging auch ein bisschen darum, dass ich halt einfach für mich dann gesagt habe: Okay, der Song ist jetzt so einer, der fängt da an, wo ich damals aufgehört habe.
Genau.
Und geht dann halt dahin, wo wir heute stehen. Ja? Also vom Soundbild meine ich jetzt einfach. Ja? Der fängt sehr melancholisch an. Man würde vielleicht diesen Eskalationspart, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr erwarten in dem Song. Ja.
Ja.
Und das klingt dann doch sehr 2021 oder 20, whatever, also da, als ich ihn aufgenommen habe. Von daher war das für mich auch so dieses, ja, das ist der mich wieder abholt von dem, wo ich aufgehört habe und mich dahin bringt, wo wir heute sind. Ja.
Ja, und man merkt, dass der Knoten geplatzt ist, finde ich auch.
Ich hoffe.
Nee, ernsthaft. Also sowohl lyrisch, wenn man das so sagt, für die Rucksack-Rapper. Sorry, ich musste immer. Ich hasse diese Idioten. Aber sorry. Ja, lyrisch, sehr gut. Und aber auch genau, also auch so diese Steigerung drin und ja, diese.
Ja, du hast halt da drin inhaltlich einfach dein Ding verarbeitet.
Genau.
Genau.
Und das ist so nochmal auf den Punkt gebracht. Und wie du sagst, das holt dich da ab, wo du warst.
Genau.
Und du sagst, was war und was zwischenzeitlich war, auch wenn du sagst, so zwischen den Zeilen auch noch dazu.
Genau, ja.
Und was passiert ist und auch so ein bisschen so hier, okay, es hat sich so viel aufgestaut, ich bin wieder da. Ich fange auch schon an.
Ja, ist halt so.
Es ist einfach so, zu sagen, hier, mit einem Knall zurückgemeldet, ja, sozusagen. So. Und wie du gesagt hast, der Knoten ist geplatzt.
Ja.
Das merkt man.
Aber für alle anderen Interessierten, googelt auf Google oder auf YouTube Blaze. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Songs, von denen, glaube ich, viele nicht auf Spotify sind wahrscheinlich, ne?
Die Alben sind auf jeden Fall auf
Spotify. Die Alben, ja.
Genau. Aber ja, es gibt noch sehr viele andere Songs, die nicht auf Spotify.
Also für mich kann ich den Hörern ans Herz legen. Definitiv hörenswert, einfach um das zu verstehen, worüber wir gesprochen haben. Deswegen, das wäre mein Song für die Playlist heute.
So. Cool.
Tobi, du schaust so fragend oder hast du auch was?
Ja, ich muss leider gestehen, dass mir die Namen deiner Songs von früher nicht mehr ganz so parat sind. Aber ich finde die Idee einfach gut zu sagen, ey, weil ich sag dir ganz ehrlich, als ich hergefahren bin, ich habe Spotify einfach bei dir angemacht und dann kam halt einfach auch hauptsächlich natürlich die alten Sachen.
Hm.
So, und da, ich finde, das ist eine gute Idee, einfach da mal wieder reinzuhören, einfach um wieder in den Sound reinzukommen. Dann oder praktisch als Vorspiel auf das, was dann mit dem Intro in einen neuen Bereich zu kommen. Und dann und jetzt gespannt dann zu schauen, was jetzt
was Neues jetzt kommt,
was genau. Jetzt kommt.
Ja, genau.
So, ne? Weil ich finde, das ist auf jeden Fall lohnenswert zu sagen, ich mache mir mal ein Gesamtbild. Deshalb finde ich das allgemein ganz gut,
ja.
Das sozusagen.
Hast du Songwünsche?
Habe ich Songwünsche? Ist eine gute Frage. Songwünsche von mir?
Du darfst dir wünschen, was immer du willst.
Also wir hatten noch öfter Leute, die da Songs gehabt haben, die sie sehr beeinflusst haben oder die sie in einer gewissen Phase gebraucht haben oder...
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich muss dazu sagen, ganz kurz, sorry, wenn ich unterbreche, aber meistens war es so, dass wenn Musiker als Gast hier waren, haben wir uns Songs von diesen Musikern gewünscht, weil es oft komisch ist, wenn Künstler sich ihre eigenen Songs wünschen.
Ja, kann so. Ich nachvollziehen.
Ja, ja. So.
Das wär seltsam. Ja,
genau, stimmt, deswegen ja. Würde ich sagen, stehen Tobi und ich an der Stelle für einfach mal so, abgesehen von Intro, dem aktuellen Song von dir. Und nee, stopp, es gibt noch ein anderes Thema.
Gibt noch einen anderen, ja. Genau.
Die würde ich einfach, weil ich...
Ja?
Bull and Bear,
genau.
Würde ich okay. Einfach sagen, den nehme ich jetzt einfach mal,
ja, genau.
Das weitere Spektrum auch abzudecken, weil ich finde, der ist nochmal vom Sound her ganz anders.
Ganz anders, genau.
So, und dann hat man vielleicht auf jeden Fall schon mal einen Einblick, wo die Reise hingeht.
Ja,
beziehungsweise, ich denke, wie weit das Spektrum ist, was du jetzt so, was du fühlst und so. Dementsprechend packe ich den zweiten drauf.
Definitiv.
Also Bull and Bear auch von Blaze, von Tobi. Nochmal für mich stellvertretend auch alle anderen Songs von Blaze. Einfach mal googeln, YouTube reinhören. Definitiv hörenswert. Für mich. Und jetzt darfst du dir quasi andere Songs
wünschen. Ich darf mir andere Songs wünschen, ne?
Ja.
Ja, ich sag mal so, mein All-Time-Favorite-Song, glaube ich, werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen, ist Thug Holiday von Trick Daddy. Das ist so mein ultimativer Song, den ich 2 Milliarden Mal gehört habe und den ich mit 60 noch 200 Mal am Tag hören kann. Ohne dass der jemals für mich langweilig werden würde.
Also ein All-Time-Classic für dich?
Ein All-Time-Classic für mich, ja.
Du darfst auch noch 2, 3 andere sagen, wenn du willst. Wenn sie dir spontan einfallen, noch gerne 2, 3 andere, wie du willst. Aber im Moment schon etwas.
2, 3 andere. Also ich feiere im Moment, was ich im Moment hart auf Repeat habe. Es passt jetzt überhaupt nicht zu, egal was wir jetzt da gemacht haben, aber ist von Migos Modern Day, was gerade rauskam.
Ja.
Der läuft bei mir hoch und runter.
Migos?
Ja.
Und Song ist Modern Day?
Genau, ja.
Okay.
Und dann glaube ich, würde ich von MO3 Outside nehmen. Das ist auch sowas, was ich hoch und runter höre im Moment. Einfach mal so als neue Songs.
Also wir müssen dazu sagen, dass diese Playlist, die wir hier bedienen, völlig... Vega hatte gesagt, Geisteskrank. Genau. Weil da so viele verschiedene Songs drauf sind, die einfach von den Gästen gewünscht werden, die, wie soll ich sagen, kein genaues Genre bedienen. Keine,
ja, es gibt keinen roten Faden.
Es gibt, nee.
Das Gute an den Songs ist, und das ist halt, finde ich schon immer geil, zu jedem Song gibt es mehr oder weniger eine Geschichte.
Stimmt, genau. Ja, genau, so, ja,
das ist das, was die ausmachen. Und dementsprechend gibt es da keinen roten Faden.
Ja, das stimmt. Nee.
Geil.
Ich habe übrigens immer noch Eintrittskarten von, ihr wart doch, als ihr beim Bundesvision Song Contest wart.
Ja. Da hast du Eintrittskarten?
Von euch, ja.
Ich glaube, die sind abgelaufen.
Ich glaube auch, ja. Ich musste nur gerade dran denken.
Warum warst du nicht da?
Eine Ultra-Witz. Ich war da. Das ist ja das Witzige an der Story.
Okay, warte ganz kurz. Also du hast Eintrittskarten, die nicht abgestempelt sind, aber du warst da.
Ich war da,
echt? Ja. Haben wir uns gesehen? Ich habe es vielleicht vergessen.
Einfach. Ich weiß nicht.
Schon so lange.
CJ hat mir auf jeden Fall die Karten gegeben, ne?
Aber du warst da.
Ich war da, ja.
Du warst in der Halle.
Ich war in der Halle, ja. Ich war sogar Backstage, ja. Deswegen sind die Karten nicht abgestempelt worden.
Aha. So, du hast...
Ich saß auf der FFH-Bühne.
Tobi, du hattest keine Backstage-Karten.
Im gelben König der Welt-T-Shirt.
Ja, krass. Mann. Super, super funny Story, ja. Mit Hassan Anuri.
Der war auch da?
Der war auch da,
Dein Ernst?
Mein kompletter Ernst. Wir haben uns vor dem Backstage getroffen, wo man rein konnte.
Ja.
Und dann haben wir halt diese Karten praktisch, hätten wir vorzeigen sollen.
Ja, klar.
Aber das waren keine Backstage-Karten.
Ja.
So. Und wir wollten aber Backstage.
Ja, ist ja auch okay.
Ja.
Alles gut. Finde ich okay.
Und,
CJ hatte immer viele Leute auf der Gäste.
Ja, genau. Und dann sind wir 15 Meter zur Seite gegangen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Und der Hassan hat irgendjemanden angerufen und hat gesagt, hier, ja, wir stehen hier da draußen und die haben uns die falschen Karten gegeben und wir sind nicht Backstage und bla bla bla, haben voll den Zirkus gemacht. Und am Ende vom Lied haben die uns dann die Backstage-Bändchen gegeben, damit wir dann rein können, weil er so einen Uffriss gemacht hat und so ein Terz und das irgendwie so gedeichselt hat halt. Und dann haben wir die bekommen. Und dann irgendwann standen wir da drin und haben gesagt, ey, wir haben voll Hunger und so, gell? Ich meinte so, ey, weißt du was? Komm, ich mach das jetzt klar, gell? Da gab's ja, glaube ich, Catering und so, da war ja alles
stimmt,
am Start. Ja. So. Aber da gab's wohl nicht das, was gerade so da war, ja? Und gegenüber war's Hotel, wenn du dich noch erinnerst.
Gell? Ja,
da war gegenüber von der Venue.
Ja,
ja.
Stimmt.
Dann hat er beim Hotel angerufen und hat gesagt, ja, hier ist der Matthias von Brainpool, wir brauchen richtig schnell jetzt nochmal zwei Hotelzimmer. Unbedingt schnell, weil die Gäste sind schon da und die müssen jetzt unbedingt einchecken, weil die müssen dann auch sofort in die Halle. Die Frau an der Rezeption, ja, okay, machen wir klar, ist kein Problem. Ja, ich schreib's dann auf die Rechnung von Brainpool. Ja, machen wir, alles klar.
Ja, geil.
Also dann sind wir ins Hotel rüber, ja, Riesenstress und bam, Hotelkarten, ins Hotel, ins Zimmer gegangen, Steaks geordert, dies, das, Flasche zum Trinken gemacht.
Auf Brainpool.
Auf Brainpool sein Nacken. Und dann einfach rausgegangen.
Ach, schön. Schöne Grüße an Brainpool.
Super geile Idee.
Auch von mir.
Ich musste wirklich dran denken, weil ich vor kurzem erst, weil ich jetzt gesagt habe, diese Sound of Frankfurt Card, ich bin vor kurzem erst durch solche Sachen durch, weil ich was gesucht habe und habe einen Umschlag gefunden mit diesen Dingern drauf.
Ey, bitte tu uns einen Gefallen.
Musst du denken, ey, wie witzig.
Bitte fotografier diese Eintrittskarten für den Bundesischen Song des Abends. Weil dann werden wir die auf jeden Fall in die Story packen zu deiner Folge. Es muss sein. Also wir brauchen ja so ein bisschen Fotomaterial.
Ich dachte, ich bin hart, weil ich die Mischungsflasche reingeschmuggelt habe.
Ja, du dachtest, du bist hart.
Nee,
es geht auch anders.
An,
ja. Geil. Auch an der Stelle schöne Grüße an Hassan.
Auf jeden Fall.
Den wollen wir auch auf jeden Fall hier haben.
Muss. Urgestein.
Ey, muss. Safe. Also wenn du da irgendwie was klar machen kannst, also von unserer Seite steht die Einladung.
Kann ich ihm sehr gerne weiterleiten.
Leite ihm weiter und dann werden wir auch noch mal über diese Story reden. Aber wie krass, also ohne Spaß.
Du bist nur dreist, ey.
Ja, ja.
Ey, ich wusste nicht, also ey, ist auch ewig her, ne? Aber krass.
Ist lange her, ja.
Ich wusste nicht, dass ihr beide auch da wart. Und auch Backstage wart, also keine Ahnung. Da waren ja viele Menschen Backstage, aber geil, ihr wart da. Wow.
Ja, Flame war, glaube ich, auch da.
Echt?
Oder? War das ein... Puh. Also ich weiß, hat er auch performt da, aber ich weiß es gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber
hat er auch da performt, dass wir da waren? Ich weiß
nee, kann mehr. Ja gar nicht sein, weil er war ja für Hessen da in E auch. Also hätte das ja nicht funktioniert.
Wir waren für Hessen?
Ja. Also hätte es nicht das gleiche Jahr sein können.
Nee, glaube ich nicht. Aber das ist eine geile Story.
Und geil, super witzig. Ja, nur weil ich, wie gesagt, vor kurzem über diese Dinger gestoßen
bin. Ja, klar. Obergeil. Ich habe auch noch so einen riesen Karton mit genau diesen Backstage-Pässen, mit Bändchen irgendwie gesammelt einfach. Und
ja, das sind so Erinnerungen, die möchte
man
ja
nicht. Ich kann die nicht wegschmeißen.
Ja, ich auch nicht.
Ich kann das echt nicht wegschmeißen. Aber schick uns bitte diese zwei Eintrittskarten. Also falls wir irgendwann nochmal ein Konzert machen, kommst du mit diesen beiden Karten auf jeden Fall umsonst bei uns rein.
Auch Backstage.
Auch Backstage, genau.
Sehr gut, sehr
natürlich,
gut.
Natürlich.
Ich hoffe, das Catering stimmt.
Ja, wir werden dafür sorgen, dass es an der Stelle stimmt. Safe. Ey, Blaze, magst du noch was Abschiedendes? Abschiedendes, sag mal so, nee. Nee, sag mal nicht, aber magst du noch was verabschieden?
Ich weiß, was du meinst auf jeden Fall.
Okay.
Nee, also an erster Stelle bedanke ich mich natürlich mal herzlich für die Einladung. Sehr, sehr cool hier zu sein. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht vorher.
Geil, du bist der erste bei uns.
Find es extrem, extrem cool, weil man halt auch echt Zeit hat, irgendwelche Sachen so immer einfach mal tiefer zu touchen. Von daher, vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt heute.
Du hattest ja im Backstage.
Ja, auf jeden Fall. Von daher, es war der Brownie-Punkt auf jeden Fall. Ja, ansonsten bin ich über jeden Support dankbar. Geht auf Spotify, streamt die Musik. Geht auf YouTube, hört euch das Video an. Schaut euch das Video an von Black Paint.
Der uns gestört hat.
Der Typ, der vorhin weg ist.
Der Typ, der vorhin gegangen ist.
Und ja, okay, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Also es wird noch einiges kommen. Es geht weiter auf jeden Fall. Die nächsten Sachen sind in der Mache. Und ja.
Geil. Wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Und genau, ich kann das auch nur ins Herz legen. Hört euch auch gerne mal alte Sachen an auf YouTube.
Dürft ihr gerne tun.
Um einfach ein Bild zu machen von der ganzen Geschichte. Ich nagel die ein oder anderen Gäste an der Stelle gerne fest. Du bist mir auch noch ein... Nee, es wäre falsch zu sagen, du bist mir noch ein Beat schuldig. Aber nein, ich habe einen Beat dir gegeben, beziehungsweise
das
vielleicht...
Du.
Ja, das habe ich.
Das hast du. Den habe ich leider recorded, bevor der Knoten geplatzt ist. Weißt du noch, als ich zu dir gesagt habe, so, hey, ich habe den gemacht, aber es war nicht so wichtig.
Genau. Das lag wahrscheinlich am Beat.
Okay? Nee, gar nicht, überhaupt
nicht. Ja, ist okay.
Nicht,
ne? Nee, ist okay. Nee, ist nicht schlimm. Aber an der Stelle werden wir uns auch noch mal abseits der Mikrofone unterhalten.
Definitiv.
Vielleicht kommt da auch noch was.
Definitiv.
Da ist der Knoten ist geplatzt nach dem Beat.
Genau.
Tobi, du hast die letzten Worte, wie immer. Ich weiß, tut mir leid.
Ja, ich weiß immer, dass es kommt und es...
Du weißt, dass es kommt, immer.
Wie eine Bratpfanne ins Gesicht.
Genau, aber so.
Nee, heute, was wir heute...
gelernt haben.
Nee, was wir heute gelernt haben, nein. Erstmal danke, dass du da warst, weil ich es auch immer sehr gut finde... Dass, wenn die Gäste uns mit auf die Reise nehmen und ihr und so auch so offen über ihren Werdegang oder über ihr Leben erzählen. Was ich heute euch allen auf den Weg mitgeben würde, also manchmal geht der Weg nicht gerade. Ne? Es gibt viele Rückschläge und es läuft nicht immer so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat oder wie man sich das wünscht. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wie bei dir heute, wie wir gehört haben. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man dran bleibt und es immer wieder versucht. Und gerade wenn es so eine Sache ist, die einem so sehr am Herzen liegt, das nicht aufzugeben und sich dann vielleicht auch immer selber zu hinterfragen, bin ich glücklich in meiner Situation oder muss ich daran was ändern? Und du hast was dran geändert und du bist zu dem zurückgekehrt, was dir Freude macht und was dir Spaß macht oder was dich erfüllt oder diese leere Seite wieder zu füllen. Und das finde ich sehr gut und verdient meinen höchsten Respekt. Deshalb immer dranbleiben, gucken, ist man glücklich oder geht es einen anderen Weg. Es geht, manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, damit es wieder vorwärts geht. Und das sind meine letzten Worte.
Das war das Wort zum Sonntag.
Hast du schön gesagt.
Ja. Es geht runter wie Butter.
Gutes Divi, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend hier mit deinem Gast da, mit dem Blaze. Ich war leider ein bisschen eingebunden, das hast du ja gemerkt, weil ich habe neue Getränkelieferant. Und mit dem muss ich mich halt mal ein bisschen unterhalten, weil der hat irgendwie total die falsche Getränke geliefert. Und da haben wir mal ein bisschen gesprochen und da muss ich dem mal sagen, wo der Frosch die Locke hat. Weil der hat als Export geliefert, als anstatt da hatte Pilze und so, weißt du. Ich meine nichts gegen Export, aber ja, Pilze muss halt bei der Frikadelle, weißt du, 2,20 und so, ne. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich habe mich nochmal am Ende kurz mit dem Blaze unterhalten. Der hat mir auch nochmal sein Instagram-Seite auf den Zettel geschrieben, dass ich da mal reingucken soll. Blaze Offizial, ich weiß nicht, Spanisch habe ich gar nicht gefragt oder Englisch, bin halt nicht so der Kospomolit oder wie sagt man, halt so der Weltbummler. Muss ich mir mal angucken, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend, ne, auf jeden Fall, liebe nette Kerl. Und ja, bis demnächst, gell, der Sigi.